Dienst und freuen uns an dem Herrn, auch wenn es mal ein bisschen Unruhe gibt und jemand versucht, uns zu besuchen nachts. Wir wollen trotzdem Gott, uns an Gott erfreuen. Lass uns beten. Lieber Heiland, du möchtest deine Hand über unser Leben, über unser Haus, über alles halten, was wir sind, was wir können, über unsere Person. Und wir schauen jetzt auf dich heute Morgen. Wir erwarten alles von dir. Vater im Himmel, begegne uns. Vater im Himmel, segne uns heute und lass uns eine gute Adventszeit haben. Einfach in deiner Gegenwart. Wir freuen uns an dir und danke, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gegeben hast. Und gibst, Herr, und uns lehrst durch deinen Geist, einfach dich zu empfangen als den großen König, den großen Herrn. Amen. Vielleicht sagst du noch deinem Nachbar guten Morgen und der Herr segne dich. Und wir singen und preisen Gott. Halleluja, lobet Gott, preiset ihn. Die Berge, die Täler, die Menschen, wir alle dürfen verkündigen, er ist Herr, er ist Gott, er ist König, er ist ihm alles, alles ist ihm untertänig. Halleluja, wir möchten ihn anbeten. Wir heben unsere Hände zum Himmel auf und sagen, du bist Gott, du bist mein Herr, du bist mein Gott. Dir gehört alles und alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Meine Seele, lobe den Herrn. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Preise Gott jetzt. Halleluja, Halleluja. Herr, ich preise dich. Ich preise dich als meinen Schöpfer. Ich preise dich als meinen Fürsorger, meinen Erhalter, meinen Beschützer. Ich preise dich als meine Stärke und als meine Kraft. Ich preise dich, Gott, als den Lebendigen, den Ewigen, den Wahrhaftigen, dem, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ich preise dich, oh Gott, und ich erhebe dich als meinen Herrn. Halleluja. Lass uns noch einmal Gott loben und preisen mit diesem Chorus. Die Berge, die Kirche, die Gemeinde, das Volk Gottes, jeder Einzelne darf und kann verkündigen, er ist Herr. Sag deinem Jesus, deinem Gott, dass du ihn liebst. Halleluja. Ich liebe dich, Herr. Bete dich an. Und du erfüllst mich. Du erfüllst mich mit dir selbst. Halleluja. Ich bin in deiner Gegenwart. Danke, Herr, dafür. Ich bete dich an. Bete dich an. Du bist so freundlich, so gut, so sanft, so lieb. Du bist Mensch geworden. Wir sind deine Kinder. Jesus wurde Mensch, wohnte unter uns, wurde einer von dir, von mir, von der Menschheit. Er kann mitfühlen mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen. Er kann mitfühlen mit unseren Höhen, mit unseren Tiefen. Es ist ein Wunder, dass er Mensch geworden ist. Die zweite große Schöpfung Gottes, zuerst der Adam. Und dann, nach dem Sündenfall, nachdem alles verdorben war, kam Jesus in diese Welt. Das Wunder Gottes, das Geschenk Gottes für dich und mich. Gott hat uns beschenkt. Preis Gott. Wer möchte für dieses Wunder heute Morgen danken? Für das Wunder Jesus, das Mensch wurde in der Krippe, in Bethlehem geboren, er ist Mensch geworden. Wir wollen ihn preisen, ihn anbeten heute Morgen. Wir haben Grund, das Wunder Gottes zu preisen. Die Weisen kamen aus dem Morgenland. Sie scheuten nicht diesen weiten Weg, um Jesus zu begegnen, das Kind. Und sie beteten zusammen und sagten, wunderbar bist du. Und sie öffneten ihre Herzen, ihre Schätze und sie gaben es dem Wunderkind, wovon die Propheten geweissagt haben. Die Menschheit darauf gewartet hat. 4000 Jahre wartete die Menschheit mindestens darauf. Und dann kam das Wunder Gottes. Wir beten ihn an.
Jesus, ich danke dir, dass du uns bei der Hand nimmst und zu deinem Vater führst.
Amen.
Danke, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn in diese sündige Welt geschickt hast, damit wir errettet werden. Wir können dir nicht genug danken und wir können vieles gar nicht verstehen. Ja. So groß ist deine Liebe und deine Gnade zu uns sündigen Menschen. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen.
Jesus, ich danke dir für deinen Schutz. Ich danke dir für deine Engel. Ich danke dir für Gnade. Ich danke dir für Gegenwart. Ich danke dir für alles, was du getan hast. Ich danke dir für Herzenerfüllung. Erfülle unser Herzen heute aus Neuem.
Ja.
Schenk uns Feuer und Friede und Kraft und Liebe in unser Herzen. Beginn von mir. Nimm Platz in meinem Herz. Ich möchte dich, Herr, in meinem Herz haben, Jesus. Ich will nichts haben als dich alleine, Herr. Nimm mein Herz in Besitz, Jesus. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir für deine Diener. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für meine Geschwister. Danke für diesen wunderbaren Tag. Amen.
Amen. Wir möchten auch heute Morgen, das haben wir Jesus angebetet, wir möchten auch für die beten, die krank sind, die irgendwo zu Hause sind und heute Morgen nicht hier sind. Du weißt es, du kennst es, Gott weiß es, wo sie sind. Und Gott möge sie berühren und auch das Wunder spüren lassen, das Wunder Jesus. Jesus ist überall, wo seine Kinder sind, wo seine Gemeinde, sein Volk ist. Und wir strecken segnende Hände aus zu den Menschen, du denkst jetzt dann vielleicht an jemand Bestimmtes, denk jetzt an diese Person und sag, Jesus, strecke deine Hand aus und berühre die Kranken, die hier zu der Gemeinde gehören, die heute irgendwo am Boden liegen, die heute morgen nicht weiter wissen, Herr, die heute angefochten sind, Herr, und ich möchte jetzt segnend meine Hände ausstrecken zu all denen, die zu deinem Volk gehören, Herr, die hier den Gottesdienst besuchen und jetzt irgendwo ein Tief haben, eine Anfechtung, eine Versuchung, einen Angriff haben, eine Schwäche haben, Herr, du möchtest ihnen begegnen in deiner Kraft und deiner unendlichen Liebe, Herr, und lass, dass der Feind nicht triumphiert, sondern das Wunder Jesu soll jetzt in ihrem Leben offenbar werden. Jesus, sei du ihnen ganz nahe und segne deine Gemeinde, Herr. Segne dein Volk, segne alle Christen in dieser Stadt Berlin ganz besonders. Und wir möchten deine Herrlichkeit für alle Gläubigen, für alle wiedergeborenen Menschen herabbitten. Sei du ihnen ganz, ganz besonders nahe und segne deine Gemeinde weltweit, Herr. Wir beten für alle Missionare, ganz besonders für die Verfolgten, auch für, an die möchten wir denken. Herr, die jetzt irgendwo in Gefängnissen sind, egal in welcher Region, in welchem Winkel dieser Erde, du kennst dein Volk und du kennst deine Gemeinde und wir segnen all die, die vom Hause Gottes sind. Du kennst die deinen, Herr. Nicht nur mit Namen, sondern du weißt, wo sie genau sind, Herr, was genau sie bedrückt und bekümmert. Herr, wir segnen auch diejenigen, die heute vielleicht arbeiten müssen und nicht hier sein können und gerne bei uns wären. Ich möchte, Herr, deinen Segen über deine ganze Gemeinde, dein ganzes Volk heranbitten. Wunder Jesu, wirke du. Du bist das Wunder Gottes. Heute Morgen, Herr. Du bist alle Tage bei uns, wenn es an der Welt ende. Ich preise dich und bete dich an. Amen. Wir singen noch ein Lied. König Jesus, er ist hier. Wir nehmen Platz. Zuerst heute Morgen gibt es Zeugnisse. Hat jemand Gott erlebt? Gottes Führung, Gottes Schutz, Gottes Gnade, Gottes Hilfe, Gottes Stärke. Irgendjemand, der also Gottes Wort erfahren hat, irgendwo ein Stück Himmel geschaut hat, irgendwas Gutes erlebt hat. Also heute Morgen ist Zeugniszeit und du kannst Zeugnis geben. Wer macht, also eine Person, so wer macht weiter? Fortsetzung, also zwei Personen, drei Personen. Also wir freuen uns über die Zeugnisse, die Gott uns schenkt. Halleluja. Also drei, du kannst dich noch anschließen hier, wenn du möchtest. Du bist auch herzlich eingeladen. Wir wollen bezeugen. Paulus sagt, wir bezeugen. Oder die Apostel, sie gaben mit großer Kraft Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Wie Gott sie mit Hoffnung gefüllt hat, mit Stärke gefüllt hat. Also wir wollen Gott preisen. Und das ist ein Stück unseres Gottesdienstes. Nicht nur, dass wir beten, nicht nur, dass wir singen. Wir bekennen vor allen Leuten, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus ist Herr. Er kann alles, er ist alles, er wirkt alles. Okay, was kannst du bezeugen?
Wir haben vorhin das Lied gesungen, wo es in einer Zeile heißt, du bist so freundlich, so sanft, lieb und rein. Und ich habe so nachgedacht, Herr Jesus, wer muss sich eigentlich jetzt anpassen? Wir dir oder du uns? Komischer Gedanke, aber ich hab das so bewegt. Und normalerweise ist ja so, die Antilope kann langsam laufen, wenn die Schnecke langsam ist. Aber die Schnecke, wenn die so schnell läuft wie die Antilope, kriegt sie einen Herzinfarkt. Also, was war mein Gedanke, während wir so singen, ja? Und dann kam plötzlich in mein Herz ein ganz anderer Gedanke. Ich habe mich euch angepasst. Ich bin heruntergekommen auf diese Erde. Ich wollte sehen, wie ihr lebt, wie ihr seid. Und ich kann mich erinnern, als unser Cornelius noch ein kleiner Junge war, Und wir haben, im Alten Testament hat mein Mann von diesen schrecklichen Kriegen und der Abschlachterei und alles vorgelesen. Und er sagte zu Cornelius, Papa, Cornelius zu uns, Papa, aber das war der liebe Gott, als er noch nicht bekehrt war. Und er hat so ein kleines Stückchen recht, das war der liebe Gott, als er noch nicht selbst Mensch geworden war. Und der liebe Gott ist in Jesus Mensch geworden.
Amen.
Damit er uns Menschen versteht. Und ich freue mich so arg, dass der Herr sich uns angepasst hat.
Amen. Amen. Dankeschön.
Also ich erfahre immer wieder so auch das Eingreifen Jesu. Und das ist eigentlich eine Kleinigkeit, die ich so zu erzählen habe. Aber ich bin ja Krankenschwester und Krankenschwestern, die haben ja meist sehr viel mit Kaffee zu tun. Und für mich ist das auch so eine Erfahrung, dass ich einfach davon auch frei werden kann, dass ich das noch nie vorher geschafft habe. Aber jetzt habe ich gemerkt, Jesus hilft auch dabei. Und das ist für mich ganz viel.
Praise God. Amen. Also Freiheit von Kaffee.
Viele wissen, dass ich Lehrer bin und eigentlich einen Vollzeitjob habe und mich nebenbei auch noch jetzt in dieser Gemeinde engagiere und dass diese Zeit oft sehr viel Zeit ist, die ich hier ja investiere, macht mir auch großen Spaß. Und dann habe ich gesagt, oh ja, Herr, jetzt musst du mir helfen, ich habe 24 Stunden und ich muss jede Stunde vorbereiten und wenn ich zwei Sachen unter einen Hut kriegen soll, dann musst du mir dafür die Kraft geben. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass die Unterrichtsvorbereitungen gründlich waren, aber mir so von der Hand gingen, dass die Schüler sogar anschließend Spaß dran hatten. Und das finde ich so toll, dass dieser Doppelberuf im Augenblick so wunderbar funktioniert. Und das geht nur, weil ich den Herrn jeden Tag bitte, dass er mir die Kraft dafür gibt, dass ich das also durchstehen kann. Dafür danke ich ihm.
Amen. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Die verlängern den Tag und die machen auf dem Tag 48 Stunden, obwohl es nur 24 Stunden sind. Wir multiplizieren in der Fülle Gottes, aus der Fülle Gottes. Gott hat Zeit und Kraft und Herrlichkeit und das gibt er uns weiter. Preis Gott. Wir danken Gott auch, dass er uns immer hilft, dass wir als Christen merken, Gott hilft. Gestern auch kam ein Zeugnis oder irgendwo, ja, das plötzlich lief das alles, was man in zwei Tagen hätte schaffen können, da war überhaupt nichts da und plötzlich Gott gibt das im letzten Moment, wenn man Pause macht, abschaltet, alles vergisst und dann so Sabbatruhe einlegt und einen Tag abschaltet und dann kommt wieder ganz neu. Gott gibt Kraft. Was ist bei dir passiert? Oder was willst du bezeugen?
Ich war mit meinen Kindern und noch andere, es war diese Körperparty von mir. Und dann wurde gequatscht und durcheinander alles. Und hinterher hatte ich eine Wut und dachte, mein Sohn geht in die Feuerwehr und Schwiegertochter und Enkel und hatte eine Wut über einen Tag. Eine Mal, wie ich liebte, sagte Herr Jesus, du hast einen bösen Geist in dir. Ich kriegte einen schlechten Tag. Den ganzen Tag immer wieder gebetet und gepriesen den Herrn Jesus, bis ich wieder Freude und Friede hatte und der Herr Heiland weiter in mir ist.
Amen. Danke. Preis Gott, du siehst, also wenn wir mit Leuten zusammenkommen, die negativ sind, wir kriegen den Geist, die ist ansteckend, so wie Grippe ansteckend ist und andere Sachen ansteckend sind, so sind auch negative Sachen. Und da muss man sich wieder abschütteln und da braucht man wieder Zeit. Du siehst also, auch Christen, wenn man noch so lange Christ ist, hat man immer damit zu kämpfen. Angesteckt kannst du immer werden. Was ist bei dir und was willst du bezeugen?
Ich habe gestern erzählt mein Zeugnis hier, wie früh Gebet, ne? Und dann, ich habe mich so auf den Teppich gesetzt, normalerweise so bete ich, ne? Und dann gucke ich durch die Fenster und da eine Stern, die war da und auf einmal ist da. Ich dachte, na nun, wieso die Sterne laufen hin und her? Oder ich meine, eine Richtung jetzt, ne? Und dann, nachher habe ich gekriegt diese Eindruck von Gott. Gott hat mein Gebet gehört. Und ich habe für diese Gemeinde gebetet.
Amen.
Und das ist ein Sieg. Weil Jesus siegt hier. Ich warte ein ganz großes Wunder hier in dieser Gemeinde zu geschehen. Darum versuchte alles in alle Richtungen, was zu zerstören, zu machen. Aber Jesus ist Sieger.
Amen.
Immer.
Praise God.
Amen.
Halleluja. Okay. Wir sind von Russland zurück. Für diejenigen, die gebetet haben für unsere Reise in Russland, wir danken euch noch ganz herzlich. Also wir haben gute Zeit, wir haben es überlebt und überstanden. Ich bin eigentlich froh,
in Berlin zu sein. Ich war froh eigentlich, als ich von Perm Moskau wieder erreicht habe. Als wir dort 29 Grad in Moskau hatten und dann kamen wir nach Perm mit 11 Grad minus, habe ich gedacht, ich bin im Sommerland gelandet. Echt, echt, du merkst plötzlich, oh, jetzt ist wieder Zentralheizung. Es funktioniert das wieder. Okay, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Eure Gebete haben uns begleitet und wir haben wirklich den Schutz Gottes erlebt und wir haben Engel um uns gehabt. Ich möchte einfach auch den Geschwistern, die dort in Russland uns begleitet haben, die waren auf Schritt und Tritt uns, die haben uns nicht verlassen. Die waren da, als Gerhard ein Stück weit krank war, ein Samstag war das, glaube ich. So, da ist eine Doktor, eine Ärztin, diese Frau saß und stand da, der Dolmetscher war da, also da konnte also nichts passieren, also wir waren gut umgeben und er war bewahrt und so, und ich danke Gott eigentlich, dass er uns so geschützt hat und bewahrt hat, und ich möchte bei dieser Gelegenheit euch schon gleich einladen, also jetzt am Freitag, ich werde versuchen, die Bilder so flott wie möglich als Dias einzurahmen und fertig zu machen. Ich möchte also einfach so ein bisschen Eindruck geben von dem, was Gott in Russland getan hat. Mir, also nächsten Freitag. Aber vielleicht hast du noch ein anderes Zeugnis.
Ja, ich merke immer mehr, wie Gott uns so eins gemacht hat. Er gibt mein Zeugnis. Ich konnte nur stehen. Ich hatte den Der Punkt kam, was du sagtest, Jesus ist gegenwärtig. Und da würde ich sagen, ja, so habe ich es, als ich da auf meinem Lager lag, aber nur eine halbe Stunde, empfunden, den Bruder, der unser Übersetzer war. Und die Ärzte, die haben nicht hier Blut oder irgendwas Druck gemessen, sondern gebetet. Und da war es für mich, als wenn da mein Schutzengel stand und der Bruder, der betete, Jesus war. Und das wollte ich eigentlich als Zeugnis sagen, aber er hat es ja eben ausgesprochen. Preis sei Gott.
Amen. Okay, wir wollen Gott loben und preisen mit unseren Gaben. Auch heute Morgen, wir geben Gott die Ehre. Gott hat uns gegeben, Gott hat uns gesegnet und wir lassen das auch ein Stück weit zurückfließen. Ich möchte an dieser Stelle auch allen danken, die für Russland gegeben haben. Die Not ist dort wirklich groß und wir haben vielleicht nur Kleinigkeiten tun können, aber trotzdem auch diese Kleinigkeiten waren doch groß und mehr am Freitag, mehr Eindruck da und was auch ist. Zum Beispiel, die streuen mit Salz und fahren mit Spikes. Das ist natürlich beim Glatteis was Wunderbares, mit Spikes zu fahren. Also da fahrst du mit 80, 100 durch Moskau oder durch Perm, kein Problem. Da merkt man, aber der Salz, das bringt so viel Schmutz und die Bibelschüler, die haben uns so leid getan. Da kommst du zur Haustüre rein und den ganzen Dreck mit Öl verschmiert bringst du in die Wohnung rein. Das hat uns so leid getan und sie haben einfach billige Teppiche gehabt als Fußabstreifer. Und so, dass wir gedacht haben, wir müssen etwas Gutes tun. Und dann haben wir von der Gemeinde zwei große Teppiche als Fußabstreifer gekauft, so damit wer rein und raus geht durch die Bibelschule. Ich habe extra ganz besonders, bin ich den Teppich alle Ecken abgelaufen. Ich habe gesagt, Oliver Heiland, segne, dass hier niemand in die Bibelschule reinkommt, der nicht rein muss, denn die müssen alle durch die Tür durch. Und wir als Gemeinde von Berlin haben die Teppiche, die Fußabstreifer hinlegen dürfen. Das ist vielleicht eine kleine Sache, aber ich habe einfach gefühlt, es ist gut, dass wir auch etwas tun können. Und wir wollen weiter beten. Ich habe die Listen noch nicht gelesen, die Post. Ich habe den Bibelschullehrer gebeten, aufzuschreiben, was die alles brauchen. Die brauchen ja alles. Denn er sagte mir beim Wegfahren, er hat das Geld für den Bau bekommen, aber nicht für das Inventar. So, und jetzt muss er überall absparen, wo er nur kann, damit er Betten kaufen kann, Matratzen kaufen kann für die Schüler, Zudecken kaufen kann und Stück für Stück, also so nach und nach die Bibelschule möblieren kann. Und dann, das Schlimmste war, man kann sich nicht rasieren. Also die, wo Bart haben, die haben kein Problem. Aber ich musste mich ständig rasieren. Und ständig war ich auf der Suche nach einem Spiegel. Und irgendwo habe ich dann endlich mal so einen kleinen Splitterspiegel gefunden und an dem dann sich ständig gehalten. Und das wurde auch den anderen Bibelschülern, die haben die einfach weitergereicht, diese Glasscherbe als Spiegel. So, das hat mir so leid getan und ich habe Spiegel gesucht und nicht gefunden, einfach zu kaufen. Weißt du, du möchtest kaufen, hättest vielleicht auch das Geld und oft ist es nicht zu finden, wie man das, wo man es findet. Und als ich dann dem Bruder sagte, wir möchten Fußabstreifer kaufen, dann war ich einen ganzen Tag mit dem Sascha, der uns begleitet hat, von Geschäft zu Geschäft und wir fanden das nicht. Und dann habe ich auch dem Bruder gesagt, wir müssen suchen, irgendwo muss doch so etwas geben, die Geschäfte haben. Und dann war er irgendwo einkaufen und da sah er eine Telefonnummer eingeschrieben unten unter der Fußmatte. Dann und hat irgendwie geguckt oder irgendwie darauf aufmerksam geworden, auf diese Nummer angerufen und dann wurde es auch dann gleich geliefert. So, manchmal muss Gott uns so hinführen, dass man die Dinge findet. Ich danke allen, die also die mitgeholfen haben und die haben sich sehr gefreut. Das Geld fürs Waisenhaus, das haben wir für die Waisenkinderarbeit abgegeben, mehr am Freitag darüber. Aber ganz besonders, dort im Augenblick ist eine große Not unter den ehemaligen Süchtigen oder Süchtigen überhaupt. Jeder dritte Süchtige ist AIDS-krank. Und wir haben also speziell einen Teil des Opfers verwendet für eine Arbeit, was John Chin begonnen hat. Er hat 14 Kinder von AIDS-kranken Eltern, also Waisenkinder, also die Kinder, die Eltern verloren haben und die sind selbst AIDS-krank gewesen. Diese Kinder, 14 Kinder, wir haben einen Teil verwendet, denn der Staat macht nichts. Der Staat kümmert sich nicht um diese Leute. Die Menschen sind egal dem Staat. So, die haben Geld für Waffen, die haben Geld für Luxus, aber für die Menschen haben sie kein Geld. Das ist die Situation, wir haben das auch verwendet. Die Not ist groß. Ich werde ein Bild, ich hoffe, dass ich das einfangen konnte mit dem Fotoapparat. Man kann mit dem Fotoapparat nicht das einfangen, was man gerne einfangen möchte. Wir waren in einem Waisenhaus, 200 Kilometer nördlich von Perm. Und in diesem Waisenhaus waren 30 Kinder etwa, oder so etwa 30 Kinder. Und da war ein Junge, 3,5 Jahre bis 4 Jahre, nicht älter. Und dieser Junge, wir sangen, wir spielten mit ihnen, wir haben alles gemacht. Er saß ganz still, regungslos, weder gelacht noch geweint. Man hat ihm Geschenke verteilt, er hat sich nicht einmal die Hand ausgestreckt, Luftballon oder Autole oder sonst was. 3,5 Junge, trauriger Blick, so ein kleines Kind mit Depression. Ich habe noch nie ein kleines Kind mit Depression gesehen. Erwachsene, das sieht man, aber ein kleines Kind von 3,5, 4 Jahren saß da ganz stumm. Und als wir fertig waren, läuft in sein Zimmer. Und dann im Auto unterhalten wir uns, hat er auch ein Auto gekriegt oder ein Spielzeug. Und dann haben wir nochmals nachgereicht. So regungslos. Ich habe mir gedacht, oh Gott, was hat dieses kleine Kind einfach in seinem Herzen erlebt mit 3,5 Jahren? Also wir haben beten müssen, also auch den ganzen Weg heimwärts, das hat uns tief bewegt. Der Junge, weiß ich nicht, was sein Problem war, aber auf jeden Fall war er im Heim da und einer der Jüngeren und saß einfach da. Und wir haben versucht, Freude zu machen, wenn es irgendwo nur ging, Freude zu machen, einfach Licht zu bringen. Aber das Schöne von diesem Heim war, dass als wir dann mit dem Gottesdienst fertig waren und dann gefragt haben, wer möchte sein Leben Jesus übergeben, sowas gibt's bei uns nicht. Dann das ganze Heim, die ganzen Kinder, einschließlich Personal, die zwei oder die drei Damen, die das Heim geleitet haben, und da ist noch die Chefin, und die war die erste, die hat sich gestreckt, noch bevor die Kinder sich gestreckt haben, hat sich die Chefin gestreckt, sie möchte ihr Leben Jesus übergeben. Und das war also ermutigend, sowas erleben wir nicht in unserem Land. Also ich meine, das ist schon erstaunlich. Und wir waren zum ersten Mal in diesem Heim. Jemand hat uns die Adresse gegeben, dort ist auch ein Heim, dort dürfen wir auch hinkommen oder sind erwünscht. Oder könnte man einen Gottesdienst machen. Und jetzt haben wir zusätzlich ein neues Waisenhaus, auch wo Gotteskinder später hingehen. Die bleiben da dran. Da ist eine Gemeinde, auch die dann betreuen kann. Also wir fangen nicht etwas an und dann lassen wir in der Luft hängen. Nein, da geht ein Team und dieses Team, John Shane, den wir unterstützen, hat ein Team und dieses Team geht regelmäßig, die haben glaube ich an die 30 Waisenhäuser, die sie dann besuchen, so die Woche über. Dort halten sie, wie wir hier Religionsunterricht machen oder Bibelstunde machen, die gehen in den Heimen und die Heime sind sehr offen für das Evangelium. Wenn die Leiterin offen ist oder der Leiter offen ist, so da sind die Heime auch offen. Wir haben auch in Moskau oder nördlich von Moskau, vielleicht so 30, 40 Kilometer weg von Moskau, wo die Raketenforschungszentrum ist und der Atombombenzentrum, Forschungszentrum ist, dort waren wir eingeladen in einer Schule zu einem Gottesdienst. Und es ist erstaunlich, die Aula mit 300, 400, 500 Leuten, wir konnten nicht sehen. Also die Aula war gestopft voll, einschließlich das Personal. Und die hören eine Stunde das Evangelium zu.
und ehemalige Rauschgiftsüchtige, die waren mit dabei vom Team, die haben dann auch ihr Zeugnis gegeben, denn in Russland läuft zurzeit eine ganz große Aktion, also keine Drogen, so wie bei uns kein AIDS oder so, so ein Antidrogenprogramm, das vom Staat gefördert wird, und da sogar der Leiter des Schulamtes, der Schulbehörde von dem Bezirk, hat selber eröffnet und willkommen geheißen, also es war wirklich großzügig und auch einige paar nette Worte gesagt, so dass er sich freut, dass auch Christen sich engagieren und dass gerade die Christen vielleicht eine Antwort haben. Und dann habe ich über die Arbeit erzählen dürfen, die wir schon vor 30 Jahren, Teestubenarbeit oder den Süchtigen, angefangen haben. Und die haben sehr zugehorcht und es war eine Aufmerksamkeit im Raum. Da ist es erstaunlich, die Kinder waren die Teenies, also es war Berufsschule, wo wir waren in einer Berufsschule. Es waren also so 15, 16, 17, 18-Jährige und die haben zugehört dem Evangelium. Und dann hinterher, wir konnten nicht natürlich Aufruf machen, wer will sich bekehren. Das wollten wir auch nicht bewusst, sondern wer nachher fragen hat, darf da zurückbleiben. Und es blieb eine ganze Menge von Leuten zurück, die Fragen und Gespräch haben wollten. Also eine gute Zeit gehabt und ich danke Gott für die Zeit und für eure Gebete. Und wir haben gespürt, wir sind von Gebeten umhüllt. Irgendjemand auf dem Flug von Moskau nach Perm, wir kommen hin, um 1 Uhr nachts geht unser Flugzeug, 1.15 Uhr. Und dann wegen Glatteis und Schnee und was weiß ich, die Maschine musste mehrmals besprüht werden, damit sie nicht einfriert, die Flügel nicht einfrieren. Also wir konnten nicht starten, wir konnten erst um 3 Uhr starten. Und dann hat meine Frau erzählt, dass hier irgendjemand von Gott einen Auftrag gehabt hat, von uns von dann bis dann zu beten. Die Person hat nicht von 1 Uhr bis 3 Uhr gebetet, sondern von 3 Uhr bis 7 Uhr gebetet. So, und das war auch wirklich das, dass wir da von Gott umgeben wurden, dass jemand auch von Gott speziell Auftrag hatte, von dann bis dann zu beten. Und das Schöne war dann dabei, auf dem Flughafen in Moskau, plötzlich ruft Gerhard und sagt, David Hathaway ist doch hier. Ich habe gesagt, nein, der kann unmöglich hier sein, denn der hat einen anderen Flughafen und eine andere Maschine benutzt, so, das kann nicht sein. Und tatsächlich, ihre Maschine ging nicht, ihr Flughafen war gesperrt, auch wegen Eis und Klett und Schnee. Und dann musste unseren Flug nehmen. Und dann waren wir schon zusammen, schon ein ganzes Missionsteam, schon unterwegs nach Perm. Also wie Gott uns geführt hat. Natürlich 3 Uhr nachts sind wir erst abgeflogen und 7 Uhr morgens angekommen. Aber dann ging es gleich weiter. Wir haben keine große Rast gehabt. Also nur ein bisschen ausgepackt die Sachen und gleich weiter unsere Dienste. Gott war gut. Und ich danke euch für eure Gebete. Das auch hier an dieser Stelle heute Morgen möchte ich sagen. Wir wollen jetzt unser Opfer zusammenlegen und einfach Gott das bringen, was er uns aufs Herz gelegt hat. Und wir singen dann diesen Chorus, und lasset uns anbeten. Und während wir diesen Chorus singen und lasset uns anbeten, bringen wir unser Opfer hier nach vorne. Wir stehen auf. Vater, ich danke dir für all das, was du uns gegeben hast, was wir miteinander in Russland erleben durften, Herr. Und was wir auch hier rüberbringen können, den Geschwistern, Herr. Die vielen lieben Grüße, Herr, die Segnungen, die Gebete, wo sie für uns beten. Oh, danke, Herr Jesus, dass sie auch eine Liebe für uns verspürt haben, für Berlin, und dass ihr Anliegen ist, dass zwischen Berlin und Moskau eine Brücke entsteht, Herr, und Russland, Herr. Ich danke dir, dass du uns so wunderbar geführt hast, und wir möchten auch jetzt heute Morgen unsere Gaben dir geben, denn wir bauen nicht unser Reich, nicht unsere Sache, sondern deine Sache und dein Werk. Und Herr Jesus, wir möchten das Reich des Gottes, in das Reich Gottes alles investieren, in dein Reich. Und wir möchten unser Bestes dir geben. Und das Beste ist gerade gut genug. Herr, du weißt, was wir können und was wir nicht können. Herr, und du zeigst uns, was wir heute Morgen auch dir bringen dürfen. In Jesu Namen. Amen. So, wir singen und lasset uns anbeten und bringen das Opfer hier nach vorne. Dankeschön. Wir dürfen Platz nehmen. So, und du darfst Nein, jetzt kommen die Bekanntmachungen noch. Okay, wartest noch einen Moment. Ich möchte ganz herzlich einladen für heute Abend, 19 Uhr. Bringt also Spikes mit. Vielleicht, wenn es glatt ist draußen, also beschlagt eure Füße mit oder Schuhe mit Nägeln oder Socken drüber ziehen. Es gibt also ganz verschiedene Tricks, wie man das machen kann. Heute Abend, 19 Uhr, weihnachtlicher Musik- und Liederabend, Talentabend. Und ich habe hier eine ganz tolle Liste schon, was alles gemacht wird. Wenn vielleicht noch jemand da ist, der etwas machen möchte, Gedicht oder Weihnachtslied oder etwas Weihnachtliches, etwas so Richtung Weihnacht, muss aber nicht unbedingt weihnachtlich sein, es muss von Herzen kommen, das ist das Wichtigste. Denn das, was von Herzen kommt, geht auch zu Herzen. Und wir möchten einfach Freude machen mit dem allem, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Wer was kann und wer was gelernt hat,
eigentlich, was hier noch fehlt, vielleicht eine Flöte. Also vielleicht kann jemand noch Flöten üben und ein bisschen so Flötenmusik oder Geige. Also das könnte noch passieren. Also lass dir von Gott was schenken. Übe, du hast noch 4 Stunden Zeit. In der Mittagspause kann geübt werden. Dann nächsten Freitag wird das Thema sein, unser Gottesdienst ist Freitag und Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Nächsten Freitag wird das Thema sein, Sicherheit in Entscheidungen. Es ist so wichtig, dass wir treffsicher sind, zielsicher sind, dass wir konkret sind. Sicherheit in Entscheidungen. So viele Menschen wissen nicht, soll ich links, soll ich rechts? So, Sicherheit in Entscheidungen wird das Thema sein. Dann Samstag 19 Uhr wird das Thema sein, wie führe ich ein übernatürliches Leben? Ein Leben also nicht von der Natur aus, sondern von Gott aus, von oben her, vom Geist her inspiriert. Und dann, weil Weihnachten ist und ich habe so viel von Weihnachten und mich bewegt Weihnachten. Ich habe wirklich Freude an Weihnachten. Lange Zeit konnte ich Weihnachten nicht so richtig verstehen und warum und wieso Weihnachten. Dass manche Leute denken, das ist ein heidnisches Fest oder die Hintergründe von Weihnachten. Ich möchte über Weihnachten einfach sprechen, über das Weihnachtsereignis selbst, die Geburt Jesu. Wir haben zwar viel gehört und werden auch noch viel hören, aber ich möchte noch viel mehr die ganzen Hintergründe zum Thema Weihnachten beleuchten und in den Vordergrund stellen. Das um 10 Uhr. Und dann stehen alle anderen Gottesdienste wie Heiligabend. Wir werden Heiligabend hier 2 Gottesdienste haben. Um 16 Uhr bis 17.30 Uhr etwa. Und dann werden wir um 23.30 Uhr, also Mitternachts Gottesdienst auch hier haben. Und auch herzlich eingeladen. Dann ersten Weihnachtstag, 25. Dezember um 11 Uhr. Freitag wird am 27. Dezember kein Gottesdienst sein, aber dann dafür am Samstag ein festliches Treffen der Familie, der Gemeindefamilie. So, wir wollen also eine gute Zeit haben, aber das wird ja noch nach und nach bekannt gegeben. Und Silvester werden wir um 22.30 Uhr anfangen mit Gebet und Abendmahl und Lobgesang ins neue Jahr. Also wir schließen das Alte ab und fangen ganz neu an. Und es könnte durchaus sein, dass es bis nach Mitternacht wird und gleich bis zum Morgen. Und dann, so Gott will, und wir leben am 1. Januar um 19 Uhr Neujahrsgottesdienste an diesem Silvesterabend auch die Lose. Jemand kam gestern schon und sagt, werden dieses Jahr auch solche Lose verteilt oder bekommen dann das, was ich bekommen habe, das hat sich exakt in meinem Leben erfüllt, was hier gegeben worden ist an Lose. Dann möchte ich einladen, wer mithelfen möchte, am Mittwoch, so Gott will und wir leben, wir wollen unser Weihnachtsbrief verschicken oder Rundbrief, Kontakt oder wie man das Ding auch nennt. Wir wollen es verschicken und wer da mithelfen möchte, um 10 Uhr fangen wir an und wir möchten bis 17 Uhr, 5 Uhr fertig sein und dann haben wir gleich Bibelstunde hier. So, ihr seid herzlich eingeladen, wer mithelfen möchte, so 2.500 Rundbriefe zu verpacken und zu verschicken, ist herzlich eingeladen. Jetzt hat meine Frau noch Bekanntmachungen zu dem Gemeinde oder zu diesem Talentabend heute und auch zu PEC.
Das am Mittwoch ist noch Jüngerschaftsseminar. Das steht also drauf, dass es sein wird. Es ist eine wunderbare Kassette, die ihr am Mittwoch bekommt über die Entrückung, über die Wiederkunft Jesu. Eine wunderbare Kassette. Und ich habe festgestellt, gerade weil es auch die Kälte so kam, die letzten 2 Mittwoche waren nicht so mit 60 Mann, sondern so mit so 45, 50 Mann bestückt. Das heißt, ich habe noch über 10 Kassetten übrig. Irgendjemand hat die Kassetten noch nicht abgeholt. Die Lektionen Nummer 8 und 9 möchte ich euch bitten, das abzuholen. Und ich weiß, über Weihnachten, da füllen wir keine Formulare und sowas aus. Aber ihr habt dann 14, zweimal fällt es dann aus. Und am Januar sollten diese Lektionen durchgearbeitet sein für den Abschluss. Also ihr habt dann viel Zeit, die restlichen Dinge anzuhören und die restlichen Lektionen durchzuarbeiten. Und es soll euch Freude machen, auch mal einen Nachmittag mal bei euch zu Hause mal sich so hinzusetzen und sich mal noch über das Wort Gottes Gedanken zu machen. Ich will euch nur deswegen ein bisschen anschieben, dass man es nicht leicht fertig nimmt. Und dann noch zu der Pfingst-Europa-Konferenz. Heute ist Anmeldeschluss für die Gruppenanmeldung. Wer also eine günstige Anmeldung machen möchte, Ihr braucht es jetzt noch nicht zahlen, die wird sich die Christiane noch an euch wenden. Jetzt geht es nur um die Anmeldung. Christiane sitzt hinten mit ihrem Mann und ihr könnt euch anmelden noch heute für diese wunderbare Konferenz. Und wer als Seelsorgehelfer an den Abendevangelisationen teilnehmen möchte, der möchte sich bitte an mich wenden. Es haben sich schon 5 bisher eingetragen. Da ist nächsten Sonntag für mich der Anmeldeschluss, weil ich das nicht jedes Mal bekannt geben möchte und wieder bekannt geben möchte. Und wer mitsingen möchte in diesem großen 1000-Mann-Chor, der 1000-Mann-Chor aus ganz Europa und Deutschland wird da geübt, der trifft sich nur einmal zum Üben in
Kirchheim.
Nein, nicht in Kirchheim, in Eisenach. Ja, und da bekommt ihr im April, da bekommt ihr alle Bescheid und ihr bekommt auch die Noten und ihr müsstet euch melden, auch bis nächsten Sonntag spätestens bei Margot Holhanke, heute bei Jutta. Jutta hat heute den Zettel. Und ja, das war's für die PEC. Und wir werden nochmal das Video, oder die Kassette nochmal hören von der PEC, was die Bürde der PEC dieser Konferenz ist. Und mein Mann hat auch die Bibelschüler von Russland eingeladen, die dort sind, das sind ja meistens Ehepaare, junge Ehepaare, dass die auch mal das erleben, wenn so viele Menschen zusammen für unsere Stadt kommen, um hier zu evangelisieren. Und dafür Amen. Dürfen wir auch beten.
Amen. Dankeschön. So, du kannst jetzt umschalten. Preis dem Herrn. Und wir wollen zusammen Gottes Wort hören. Mein Thema heute ist sehr aktuell. Das habe ich zweimal erlebt. Einmal vor meiner Kirchentür und bei mir gestern Abend zu Hause. Komme ich nach Hause, bei mir die Tür eingebrochen, Eingangstür. Und dann hat man versucht, mal ins Haus zu kommen, aber die war stabil. Genau das Gleiche heute Morgen. Hier Kirchentür. Man hat versucht einzubrechen, aber man ist nicht reingekommen. Und das Thema ist so aktuell, deshalb für mich heute Morgen sehr aktuell. Wer bewacht die Tür deines Hauses? Also, als wenn der Teufel mitgehört hätte, mitgelesen hätte, die Pläne. Wer bewacht die Tür deines Hauses? Klingt komisch, merkwürdig, aber trotzdem, dieses Thema ist dann also sehr aktuell. Natürlich, ich werde nicht über meine Holztüre sprechen. Die kann ich auch reparieren und wird auch repariert, und auch die Tür bei mir zu Hause, sondern ich möchte über unsere geistliche Türe, persönliche Türe. Wer bewacht mein Leben? Wer bewacht meinen Geist? Wer bewacht meine Gesundheit, meine Familie? Wer bewacht das? Und dazu möchte ich mehrere Bibelstellen zuerst mal lesen. Darf ich mal fragen, wer ist zum ersten Mal hier? Irgendjemand, der vielleicht zum ersten Mal ist, wo wir willkommen heißen dürfen? Steck mal deine Hand, wenn du zum ersten Mal da bist. Dann, ja, herzlich willkommen. Noch jemand, der zum ersten Mal da ist? Ja, gut. Also die Personen, die zum ersten Mal sind, wir geben für die einen Applaus heute Morgen. Die Personen bekommen heute eine kostenlose Kassette, die könnt ihr nachher am Ausgang bestellen. Von heute Morgen einfach das Datum draufschreiben und dann euren Adresse und Namen, das wird euch dann zugeschickt. Die Kassette von heute. Wer bewacht die Tür meines Hauses? Darf ich jetzt noch zweite Frage stellen? Wer hat mit seiner Bibel dabei? Gott segne euch. Also, nimm nächstes Mal ganz besonders Freitag, vielleicht nicht so unbedingt, aber es schadet nicht, wenn du Freitag, Samstag und Sonntag deine Bibel mitnimmst, denn du weißt nicht, ich könnte genauso aus dem Gesangsbuch predigen. Wie es auch mal passiert, da komme ich in den Gottesdienst in aller Eile, so wie ich manchmal ist. So, ich bin heimgekommen, schnell was gegessen oder frisch gemacht und dann einfach aus dem Regal ein Buch genommen, sah aus wie eine Bibel, aber das war Liederbuch, der Pfingstjubel. Und dann stehe ich vorne, ich habe gar nicht nachgeguckt, dann stehe ich vorne und habe mein Liederbuch. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Liedpredigt gehalten. Und dann einfach ein Lied aufgeschlagen und dann Strophe 1, Strophe 2, Strophe 3, so eine Liedpredigt. Und seitdem, also ich kann durchaus auch mal aus dem Liederbuch predigen. Und das sind auch sehr gute Gedanken oder Gebete und sehr toll, manchmal sogar biblische Gedanken drin. Also ich könnte aus dem Apokryphen predigen oder aus, weiß ich, aus dem Koran oder und du merkst es nicht einmal und denkst, das klingt religiös, das klingt fromm, der spricht von Gott und du prüfst es nicht. In der Bibel heißt es, und sie prüften, ob es sich so verhält.
Sie prüfen, ob sich so verhält. Also prüfe es ruhig. Ich predige meistens oder fast ausschließlich schon seit Jahren aus der Einheitsübersetzung. Das ist die Jerusalemer Bibel. Einheitsübersetzung, das ist also ökumenisch, freikirchlich, katholisch, evangelisch, so dass jeder lesen kann und für alle Gleiches. Da haben sehr gute Dolmetscher, Sprachforscher sich damit beschäftigt, und ich denke, es ist eine sehr gute Bibel. Also wenn jemand sich eine Bibel anschaffen möchte, er darf ohne Bedenken die Einheitsübersetzung sich anschaffen. Es ist also gut bearbeitet und passt, kannst überall vorlesen, und auch die Kommentare bei der Einheitsübersetzung sind so gehalten, dass da nicht die Maria im Vordergrund steht oder auch andere Gedanken, also von jeder Konfession, so ist sehr neutral gehalten, kann jeder lesen, nur nebenbei, also halt, nimm das Wort Gottes, halt es fest und lese, studiere, denn Gott spricht durch sein Wort zu uns. Ich lese Matthäus 24, Vers 42 und folgende Verse. Matthäus 24, Vers 42 und folgende Verse, da heißt es hier übers Wachen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Seid also wachsam, ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt, wenn der Herr des Hauses wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. In Russland, die Gemeindehäuser, also in einer Gemeinde in Perm, da wird von alle vier Ecken überwacht, jeder Eingangsbereich überwacht, also die Mauer überwacht, also mein Parkplatz wird überwacht, alles mit Videoüberwachung. Also wir haben gemerkt, also die kontrollieren ganz radikal, und da kommt niemand rein, also das Haus wird bewacht. Und ich denke, so müssen wir unsere Häuser bewachen. Das hat mich auch inspiriert, irgendwo zu diesem Thema hier zu sprechen. Wer bewacht die Türe deines Hauses? Nicht nur im Natürlichen, sondern auch im Geistlichen. Seid wachsam. Wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, würde er wach bleiben. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der es ihr nicht meint. Kapitel 26 im Matthäus-Evangelium, Vers 41. Kapitel 26, Vers 41. Noch, lasst uns da sehen, da ist auch wieder aufgerufen zur Wachsamkeit. Hier, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet oder geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und dann in Markus Evangelium Kapitel 13, das ist ein Stück Wiederholung, aber Ergänzung gleichzeitig von einer anderen Seite her betrachtet. Markus Evangelium Kapitel 13 von Vers 34. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, und auf Reise zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jedem eine ganz bestimmte Aufgabe. Dem Torhüter befahl er, wachsam zu sein. Also da wird ganz besonders der Torhüter betont, also über das Haus seines Herrn zu wachen. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Wahrlich, was ich aber euch sage, das sage ich allen. Das gilt also nicht nur dem Torhüter, das gilt nicht nur dem Pastor, das gilt nicht nur den Ältesten, das gilt nicht nur die Anbetung machen, das gilt nicht nur den Mitarbeitern, das gilt allen. Das gilt den Jüngern, Männern wie Frauen. Allen, was ich sage, seid wachsam. Diesen Gedanken möchte ich einfach festhalten. Seid wachsam. Dann gibt es noch zwei Stellen, aber die lasse ich jetzt mal. Da kommen wir nachher noch später darauf zurück. Wir wollen beten und Gott bitten, dass er jetzt unsere Herzen, unsere Gedanken lenken möchte. Vater, ich danke dir, dass du uns jetzt einfach ansprichst, dass du uns anredest mit du. Und du möchtest uns wirklich zeigen, worum es heute Morgen geht. Einfach unser Haus, unser Leben, unsere Familie, unser Geist, unser Glauben, unsere Gedanken zu bewachen. Wirklich alles unter der Kontrolle Jesu Christi zu stellen. Ich danke dir für heute Morgen, Herr. Ich danke für alle Geschwister, die hier sind. Und du wachst über uns, wie der Hirte über die Schafe wacht. Danke, Herr. Amen. Überwachung. Das ist das Thema, was heute groß geschrieben wird. Objektschutz oder Big Brother. Also, dass man überwacht und überall kontrolliert wird. Ich kann in meinem Computer zu Hause anklicken,
Breitscheidplatz und dann sehe ich, wie du dort spazieren gehst, einkaufst, dich amüsierst oder sonst noch was tust. Oder Alexanderplatz. Oder man kann sich einklicken und kann alle großen Plätze so einfach so über Kamera, irgendwo ist eine Kamera, du siehst es nicht und du wirst beobachtet. Also man wird beobachtet und die Polizei tut das mit Spezialkameras, wird alles überwacht. Heutzutage wird alles überwacht. Wenn du in ein Hotel vor ihr reingehst, da wird auch überwacht. Also, und du merkst es nicht. Und dann wunderst dich, wenn du dich auf dem Monitor wiederfindest irgendwo oder aufgezeichnet wirst. Überwacht, abgehört, etc. Was kommt rein, was geht raus? Um das geht es mir heute Morgen. Was geht in unserem Leben rein und raus? Was hörst du, was siehst du? Früher hat man ein Lied gesungen bei den Kindern. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Pass auf, kleines Herz, was du glaubst. Pass auf, kleiner Fuß, wo du gehst. Pass auf und so weiter. Das singt man für die Kinder. Aber ich möchte für die Gotteskinder genauso betonen, es ist so wichtig, pass auf, was du hörst. Pass auf, was du siehst. Pass auf, was du tust. Denn der Teufel geht umher und sucht zu verschlingen. Er geht wie ein brüllender Löwe und versucht uns zu verschlingen. Und vielleicht nicht nur aber zu verschlingen. Weißt du, was der Teufel machen möchte? Uns eine Laus ins Fell setzen. Wenn du dann ein Floh so ins Fell bekommen hast, kriegst du das Ding nicht mehr raus. Oder irgendetwas in dein Leben hineinbringen, das dein Leben zerstört, zersetzt. Irgendein Virus. Du kannst dir ganz schnell irgendwo ein Virus holen und dann hast du diese Krankheit. Und genau, es fängt alles sehr klein an, sehr unscheinbar, sehr so nebensächlich und plötzlich hast du etwas. Und wer bewacht die Tür deines Hauses? Wer bewacht dein geistliches Leben? Und du hast ein geistliches Leben. Gott hat es dir geschenkt. Gott hat es dir anvertraut. Und der Torhüter hat eine ganz besondere Aufgabe. Die Bibel sagt, wir sollen zum Beispiel einen Irrlehrer, was es auch immer ist. Es gibt so viele Sekten, so viele Ketzer, so viele Irren Jehovas Zeugen, Mormonen, das sind diese klassischen Sekten. Aber es gibt so viele andere. Weißt du, die rufen einen an. Die kommen bei einem vorbei und die sind so nett und so lieb, diese schönen jungen Männer der Mormonen, schwarz gekleidet mit einem Schild, ihren Namen, die bekennen sofort und sind ganz adrett, schön frisiert, schön gedrillt, sprechen schönes, feines Deutsch oder lernen schönes Deutsch so zu sprechen und sie kommen zu dir. Und weißt du, was die Bibel sagt? Dass man einen Irrlehrer, egal welcher, was es ist, es gibt verschiedene Verpackungen dafür, davon, wenn ein Irrlehrer zu dir kommt, du sollst ihn nicht grüßen und ihn nicht in dein Haus aufnehmen. Wer bewacht die Türe deines Hauses? Wer geht bei dir ein und aus? Wer macht bei dir Hausbesuche? Der Herr Jesus macht keine Hausbesuche. Ich will es euch nur mal erschrecken, weil die meisten Leute denken, der Herr Jesus macht Hausbesuche, der kommt bei mir vorbei. Nur der Teufel macht sich die Mühe und besucht uns privat. Zu Jesus, da kamen die Leute. Wenn jemand krank ist, der soll der Älteste rufen. Im Geistlichen hast du vor allem, Gott drängt sich niemand auf. Aber die Sekte, die Irrlehrer, die falschen Propheten, die drängen sich ein. Auf so spricht der Herr, Gott hat es mir gesagt. Und sie fangen an, dich zu kommandieren, zu kontrollieren und zu beherrschen. Und es ist so gefährlich, gerade im christlichen Sektor. Jesus sagt in der Endzeit, es werden viele falsche Propheten kommen. Deshalb fange ich mit den Propheten jetzt mal an. Ich habe noch ein paar andere Themen auf Lager. Aber das ist nun mal eines. Die kommen zuerst einmal, da ist Christus, dort ist Christus, hier ist Christus und so weiter. Er sagt, glaubt nicht und geht nicht hin. Glaubt nicht und geht nicht hin. Also es ist so wichtig, dass wir kritisch sind. Ganz besonders, wenn uns jemand etwas aufzwingt, uns gut zuredet, dann musst du unbedingt hin. Das musst du gesehen, das musst du gehört haben, das musst du erlebt haben und so weiter. Und dann, wenn du rennst, also wenn es so schmeichelhaft gemacht wird, das ist Verführung. Unsere große Verfolgung, was wir als Gemeinde Jesu, als Gläubige zu befürchten haben, ist nicht die Verfolgung, sondern die Verführung. Die Verführung und die Manipulation, so fein und scheinheilig. So, in 2. Johannes, ich lese, 2. Johannesbrief, Vers 7. 2. Johannesbrief, das ist also einer der kleinen Briefe des Apostel Johannes, Vers 7 bis 11. Da wird uns ein Kriterium gegeben, so woran man erkennt, ob das von Gottes oder vom Teufel ist, ob es gut oder schlecht ist. Denn die Bibel sagt, prüfet alles und das Gute sollen wir nur behalten. Uns wird auch so viel Mist und so viel Irrtum, so viel Irrlehre, so viel Schund und so viel Schrott unterjubelt. 2. Johannes, Kapitel 7 bis 11. Ganz viel.
Viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen. Sie bekennen nicht, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Also ein Kriterium ist, sie bekennen nicht, dass Jesus Mensch geworden ist, so wie wir es kennen. Jehovas Zeugen, er war Engel des Herrn und so weiter. Er war nicht Fleisch oder Spiritisten, Geist war er und so weiter. Dieser Geist Jesu, die Gnostiker oder viele andere Dinge, Leute was erzählen. Oder der wäre nach Amerika irgendwo ausgewandert, die Mormonen. In Amerika wäre Jesus gelandet, zusätzlich zuerst mal in Bethlehem und dann in Amerika. Weißt du, lauter Quatsch und Unsinn. Oder moderne Theologie. Jesus ist nur so pro forma. Die Moslems sagen, Gott hat jemand anders kreuzigen lassen, einen anderen, und den Jesus, den hat er zu sich genommen. Also ein anderer Jesus ist gekreuzigt worden und der andere, den hat er dann in den Himmel genommen. So falscher Jesus. Und wir sehen also in den Religionen, wird also geleugnet, dass Jesus in Fleisch gekommen ist. Jesus ist leiblich gekreuzigt, leiblich geboren von einer Jungfrau, leiblich hat er gelebt, lebte 33, 35 Jahre in Palästina, er starb leiblich, er ist leiblich auferstanden. Viele moderne Theologen können es nicht fassen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Leiblich auferstanden, er ist leiblich in den Himmel gefahren, er vertritt uns leiblich bei Gott im Vater und er wird leiblich wiederkommen und seine Füße auf den Ölberg setzen. Diese leibliche, fleischliche, also natürliche Ankunft Jesu, wer das leugnet, wer einer dieser Teile leugnet, der kann sagen, ja, er ist geboren in Bethlehem, historisch, hat gelebt, er existiert, es gab mal einen Jesus, es gab mal diesen Religionsgründer des Christentums, aber er ist auferstanden, ist im Geist auferstanden, in der Logik auferstanden, also die leibliche Auferstehung. Vielleicht glauben Sie noch an die leibliche Auferstehung, aber er ist nicht leiblich in den Himmel gefahren. Und dann noch, er wird nicht leiblich wiederkommen. Also wir glauben an die leibliche Ankunft Jesu, an die leibliche Existenz Jesu. Wer das leugnet, sagt hier Johannes, der ist ein Antichrist. Lasst uns weiterlesen. Achtet auf euch, und das ist also der Verführer und der Antichrist, wer also Jesus leugnet, dass er ins Fleisch gekommen ist. Achtet auf euch, damit ihr nicht preisgibt, was wir erarbeitet haben, sondern damit ihr den vollen Lohn empfangt. Jeder, der darüber hinausgeht und nicht in der Lehre Christi bleibt, hat Gott nicht. Der kann religiös sein, kann sehr fromm sein, aber der ist ein Zauberer, ist ein Spinner, ist ein Irrlehrer. Wer aber in der Lehre bleibt, hat den Vater und den Sohn. Und jetzt kommt dieser Vers. Johannes, 2. Johannes Kapitel, Vers 10. Kapitel 10, Vers 10. Wenn jemand zu euch kommt und nicht diese Lehre bringt, dann nehmt ihn nicht in euer Haus auf. Macht die Tür nicht auf. Sondern verweigert ihm sogar den Gruß. Grüße nicht. Denn wenn du grüßt, sagst du guten Tag, wünschst du ihm sogar guten Tag oder du segnest einen Irrlehrer, damit er noch mehr Irrtum verbreiten kann. Also wir sollen also Irrlehrer, Sünder und so weiter nicht segnen, denn dann sündigen sie noch mehr. Segne einen Dieb. Weißt du, wenn du den Dieb segnest, was er dann macht, dann stiehlt er noch mehr und begeht noch mehr. Oder den Räuber oder den Mörder segnen, dann ermordet er noch mehr. Menschen, grüße nicht den Irrlehrer, unterstütze ihn nicht, deck ihn nicht und nimm ihn nicht auf in dein Haus. Sondern verweigert ihm den Gruß. Denn wer ihm den Gruß bietet, macht sich mitschuldig an seinen bösen Taten. Also wir haben hier ganz klare Anweisungen, wachsam zu sein. Bringt er mir Jesus? Das gilt für jeden Prediger. Deshalb hat auch Bille so treffend gesagt, versuch 4 Wochen mal die Gemeinde anzuhören, mal zu prüfen, zu testen, ob da die Wahrheit gepredigt wird. Wird da ein Jesus gepredigt, der krank heilt? Wird da ein Jesus gepredigt, der mit Geist und Feuer tauft? Wird da ein Jesus gepredigt, der alle Macht gegeben wird und gepriesen wird, der alle Macht hat und alles kann und so weiter? Also wird da ein Heiland gepredigt, ein Heiliger Geist gepredigt, der die Heiligkeit Gottes lehrt? Kontrolle, das ist so wichtig. Und mein Thema eigentlich heute Morgen im Groben und Ganzen ist Selbstkontrolle als Frucht des Heiligen Geistes. Wer bewacht mein Haus? Es geht um deine Sicherheit. Manche denken, das ist lästig. Als ich zum ersten Mal so ins Ausland flog und dann die Sicherheitskontrollen, nach Israel war meine erste Reise im Ausland, als ich da diese Sicherheitskontrolle auf dem Flughafen hatte, dachte ich, das ist doch so lästig. Aber nachher, wenn man die Entführungen, die Geiselnahmen liest und die ganzen Terroranschläge erfährt, dann ist man dankbar für die Sicherheit, dass man geschützt ist. Oder wenn man im Ausland ist, wir waren jetzt auch in Moskau, McDonald's wird sogar von der Polizei bewacht. in Moskau. Alles Amerikanische, alles, was ausländisch ist, irgendwie wird sogar, da stehen Leute sogar mit Maschinengewehr oder stehen Wache da, Security. Da wird Sicherheit groß geschrieben. Und bei dem Natürlichen, die Sicherheit schon so groß geschrieben wird, es könnte was passieren. Tausendmal geht es gut. Aber dann das eine Mal, irgendwann zündet es etwas und dann zerreißt und zerfetzt und dann bezahlen die Menschen mit dem Leben. Und meistens bezahlen Menschen mit dem Leben. Auch geistlich ist es auch so. In Philippinen habe ich in der Wohnung von einem Missionar gewohnt und da kommen wir ans Haus, dort werden wir abgeliefert und ich denke, das gibt es nicht. Da steht doch ein Polizist mit Maschinenpistole und er begleitet uns bis in unser Zimmer und dann, als wir dann in der Wohnung reintraten und Licht anmachten, dann ist er wieder runtergegangen. Also hat uns begleitet bis in unsere Wohnung. Ich habe gedacht, ist das aber schlimm. Aber dann, wenn man nachher alles sieht und hört, wie Leute ausgeraubt werden oder wie Leute überfallen werden, dann ist man dankbar für die Sicherheit. Wer bewacht die Tür deines Hauses? Was drin ist, ist nachher dein Problem. Aber was reinkommt, wen und was empfängst du? Wer kontrolliert deine Gedanken? Was dort mit dir mitfliegt? Wir sagen, Gedanken sind frei, aber wer arbeitet damit? Wer geht damit? Wer liefert Sprengstoff in deine Gedanken? Weißt du, der Teufel kann Gedanken nicht lesen. Das kann er nicht. Da bin ich davon felsenfest überzeugt. Aber weißt du, was er kann? Er kann dir einen Gedanken einpflanzen. Er kann dir eine Lust einpflanzen. Er kann dir negativen Gedanken einpflanzen. Er kann dir so Körnlein Kritik einpflanzen. Nur ein kleines Körnchen zur Kritik. Ja, das könnte wahr sein. Das stimmt. Weißt du, so hinterfragen. Wie wurde die Eva versucht? Die Eva wurde nicht versucht, sag deinem Gott ab, rebellier gegen ihn, protestier, lehn dich auf. Nein, Eva soll Gott gesagt haben, dass ihr nicht von allen Bäumen essen dürft, Gott in Frage stellen. Und alles, was Gott in Frage stellt, und wenn wir uns darüber öffnen und dazu öffnen, beginnt es zu gären. Deshalb ein wenig Sauerteig, heißt es in der Bibel, durch den ganzen Teig. Es braucht nur etwas. Und jede Hausfrau, die mit Sauerteig arbeitet, weiß, da braucht man gar nicht viel, nur etwas Sauerteig. Und es gärt und gärt und schäumt und arbeitet und am Schluss hast du keine Kontrolle mehr. Und daher kommt es, wie Depression anfängt, wie Schwermut anfängt, wie Besessenheit anfängt, wer dem Teufel den kleinen Finger gibt, von dem nimmt er dann die ganze Hand. Es fängt alles ganz klein an. Ein Gedanke, nur irgendwo eingesetzt und dann gärt es bei dir. Dann wird ein Prozess ausgelöst und so weiter. Oder so wie der liebe Vogel Kuckuck. Er legt da irgendwo so ein Kuckucksei. Und vielleicht im ersten Augenblick sehen wir alle anderen Eier aus. Aber dann, wenn dieses Kuckucksei ausgebrütet wird, dann schmeißt es alle anderen Vögelchen raus und dann bleibt er nur noch er allein übrig. Dieser große Kuckuck. Und da wundert sich nachher der kleine Spatz, dass da so ein großer Vogel, so eine große Ente da rausgekommen ist. So ein großer Vogel. Er wundert sich, wie ist das möglich gewesen, wie ist das passiert? Und so weiter. Nicht aufgepasst, übers Nest nicht gewacht. Und wenn wir über unser Nest nicht wachen, wenn wir über unser Leben nicht wachen, passiert es, dass der Teufel Kuckuckseier auslegt. Solche verborgene Minen, Platzpatronen, die unser Leben dann zerstören und ruinieren. Bewachst du deinen Kopf? Ganz arg wichtig, dass du deinen Kopf bewachst, dein Herz bewachst. Die Bibel sagt, wir sollen unser Herz nicht beschweren. Wachet, sagt der Herr, und alles, was ich euch sage, wachet und nochmals wachet und nochmals wachet. Wache über Menschen, die dich anrufen. Sind das die Menschen, die du willst, die du dir erbeten hast, die Gott dir gefügt hat? Denn was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Aber ist das von Gott alles gewesen? Weißt du, so viele Menschen binden dich an sich und nicht an Gott. Und die kleben wie Klette dann an dir und lassen nicht mehr von dir los. Sie krauen sich an dir fest. Wenn du ihn einmal eingeladen hast, oder sie einmal eingeladen hast, dann beißt sie sich so fest und dann ist es so lästig. Und alles, was irgendwo lästig wird, und wird es zu einer Belastung früher oder später, und dann wird es zu einer Last und zu einem Problem. Und es frisst am Schluss dich auf. Wie ein Krebsgeschwür. Es fängt alles ganz klein, so unscheinbar an. Wir haben genug Isebels. Isebel, das ist die Frau vom König Ahab in der Bibel. Und diese Isebel Ja, das war eine schöne Prinzessin, eine sehr intelligente Prinzessin, eine sehr geschickte Prinzessin. Und diese Prinzessin kam nach Israel, der König Ahab hat sie geheiratet und sie hat nach und nach einen falschen Propheten, einen Götzendiener nach dem anderen gebracht und dann das ganze Haus Israel versaut. Isebel. Heutzutage arbeitet der Teufel mit Isebels. Wenn ich das Isebel jetzt erwähne, dann meine ich diesen Geist der Isebel. Da wird so ein Kuckucksei ausgelegt und es fängt so schön an, so gemütlich, so menschlich, so freundlich, so human, so verständnisvoll, so aufgeschlossen. Der Teufel kommt nicht mit Pferdefuß und Hörnern und sonst wie wir uns den Teufel vorstellen. So ist der Teufel nicht, dieser Bösewicht. Er fragt nur, sollte Gott gesagt haben. Paulus spricht in der Apostelgeschichte 20, können wir es nachlesen, von Wölfen. Wölfen, die in, und Jesus sagt also, hütet euch vor den Menschen, sie kommen wie Schafe in, Wolf in Schafspelz, kennen wir diese Geschichte und diese Illustration. So kommt der Teufel. Der Teufel kommt nicht zu uns als Wolf, aber als Schaf. Als ganz normales Mitglied, als ganz normale Mitarbeiter in der Gemeinde. Ich habe ein Buch gelesen von der Rebecca Brown. Es gibt es vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Markt, aber es ist ein altes Buch. Sie war eine Hexe, eine Satanistin und Gott hat sie errettet, hat sich bekehrt. Und dann hat sie von Gott einen Auftrag bekommen, den Christen zu sagen, wie der Teufel arbeitet, wie der Teufel christliche Gemeinden unterwandert. Und der Teufel mit aller Liebe, wer das tut, er versucht ganz gezielt Gebetsleiter, Anbetungsleiter und so weiter. Er versucht über das Gebet, denn alle Christen wollen beten. Und es ist das Normale, dass ein Christ betet. Und so jubelt er, so haben die Hexen gearbeitet, so haben die Satanisten gearbeitet, wo sie war. Und sie war eine Oberhexe, eine hohe Priesterin und unterschwellig. Und dann, wie wird man Ältester? Wie kommt man dann ganz jung und Hauskreisleiter und so weiter? Ohne Erfahrung. Und der Teufel nützt Menschen ohne Erfahrung, ohne geistliche Reife. Nützt er sie aus und pusht sie auf, bauscht sie auf und dann stehen sie da und dann kann er sie manipulieren. Vielleicht im ersten Augenblick sieht man das nicht. Aber wir sehen, was so ein Judas bewirkte in der Jüngerschar. Sogar Jesus ist dem Fehler unterlaufen, dass er den Judas erwählte. Er wusste, einer wird mich verraten, einer muss mich verraten. Judas ist eine ganz merkwürdige Gestalt, aber dieser Judas hat sehr viel Schaden dem Reich Gottes oder dem Leben Jesu angerichtet. Wölfe in reißenden Kleidern. Oder reißende Wölfe, Apostelgeschichte 20, 29 bis 31. Der Teufel will kontrollieren. Also, er will nicht kontrolliert werden, aber er will kontrollieren. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das uns beachten. Der Teufel fürchtet Kontrolle. Er fürchtet Überwachung. Dann kommt er, wenn du anfängst, wenn jetzt auch diese Predigt. Wir dürfen nicht kritisieren. Aber gerade das Böse, das Negative, das Ungöttliche, das Ungeistliche muss kritisiert werden. Eine falsche Theologie, eine falsche Lehre muss kritisiert werden. Also, aber nein, das darf man nicht kritisieren. Wir müssen alle lieb haben, verständnisvoll sein. Der Teufel fürchtet Kontrolle, aber er möchte selbst kontrollieren. Er möchte selbst herrschen, er möchte selbst wachen und alles unter Kontrolle haben. Es ist etwas Großartiges für uns als Kinder Gottes, wenn wir in die Freiheit geraten. Und wir sind frei. Paulus sagt, wir herrschen, wir werden von niemandem beherrscht. Das ist also diese Freiheit der Kinder Gottes. Wer beherrscht uns? Wer geht bei uns ein und aus? Und wer hat das Sagen bei dir zu Hause? Wer hat bei dir die Hosen an? Wer hat bei dir die Hosen an zu Hause? Wer hat also zu Hause bei dir das Sagen? Ich meine jetzt nicht Mann und Frau, sondern ich meine, wer terrorisiert dich zu Hause? Das können Lappalien sein, das kann dein Kanarienvogel sein. Durchaus. Also warum denn nicht? Wer und was terrorisiert dich zu Hause? Was knechtet dich? Was macht dich zu einem Sklaven? Dass du Gott verlässt. Manche hören Stimmen, haben Erscheinungen und so weiter. Und Stimmen und Erscheinungen sind von Gott, dass Gott zu einem Menschen redet. Aber wenn jemand beherrscht wird von diesen Stimmen und nicht mehr frei sein kann und nicht mehr frei denken will und keinen freien Kopf mehr hat, dann stimmt was nicht. Auch der Teufel arbeitet zum Beispiel mit der Bibel. Er arbeitet mit der Bibel in der Hand. Er kam zu Jesus und sagte, guck mal, in der Bibel steht, wenn du zu den Steinen sprichst, werden sie Brot werden. Okay, sprich ein Wort, Herr, und es wird geschehen. Oder lass dich von der Sinne des Tempels stürzen. Und er hat seinen Engel befohlen, kommt mit der Bibel in der Hand. Leute, wir müssen eines wissen. Der Teufel arbeitet mit der Bibel. Er kommt nicht mit irgendwelchen anderen Büchern, sondern mit der Bibel. mit der Bibel in der Hand. Er versucht uns fromm, auf fromme Tour. Als Christen kriegt er uns nicht mehr durch die Sünde zu Fall, er kriegt uns durch fromme Worte. Und deshalb ist es so wichtig, wer und was kontrolliert mein Denken? Nur Bibelverse? Mit den Bibelversen kann ich dich sogar zum Selbstmord zwingen, wenn ich möchte. Kein Problem für mich. Also das habe ich schon gelernt. Ich könnte also dich so manipulieren mit der Bibel in der Hand, dass du einen Strick nimmst und dich gleich um die Ecke aufhängst am nächsten Baum. Warum? In der Bibel steht es, Judas ging hin und er hängte sich, oder? Kennst du diese Stelle? Da steht es. Und dann, wenn du das nicht tust und mir nicht glaubst, dann sage ich dir an nächster Stelle, und was du tust, das tue bald. Oder dann als nächstes, geh hin und tue desgleichen. Also ich kann dich durchaus mit der Bibel in der Hand zwingen, Dinge zu tun. Und so arbeiten die Sekten. Und es ist so gefährlich. Leute, wir müssen uns aufpassen, wenn jemand kommt und sagt, weil hier steht es, das machen Jehovas Zeugen, da steht es. Und da wundert sich, Mensch, kennen die die Bibel? Das haben sie nur notiert. Und da gibt es so Fußnoten, wenn man ein bisschen schlau ist, kommt man ganz gut durch. So, das ist kein Problem. Und sollte Gott gesagt haben, nur Bibelvers an Bibelvers zu reihen, aneinander zu reihen, das führt zur Sekte, zur Irrlehre, zu Irrtum. Es kann sogar pfingstlich sein, kann sogar charismatisch sein. Auch da gibt es so viel Verführung. In der Bibel heißt es, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Basta. Also, das heißt also, sogar die Auserwählten, die Kinder Gottes, müssen sehr auf der Hut sein, dass sie nicht verführt werden. Sogar die Auserwählten, wenn es möglich wäre. Und Jesus hat seinen Jüngern gesagt, was ich euch sage, wachet. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, hat Christus gesagt, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Wer spricht zu dir? Auch die Stimmen. Weißt du, am liebsten würde ich manchen nur Ohrfeigen geben und sagen, mal so richtig eine Ohrfeige, dann bricht dein Lautsprecher auseinander. Und dann hörst du keine Stimmen mehr. Warum? Weil die Stimmen nicht von Gott sind. Ich rief mich an und sagte, Bruder Matthäus, hast du noch so und so viele Bücher von dem und dem? Sag ich, warum? Morgens in aller Früh. Ja, eine Stimme hat zu mir gesagt, ich soll die Bücher kaufen und verteilen. Eine gute Absicht, Bücher kaufen und verteilen, christliche Bücher. Die glücklichsten Menschen auf Erden, von dem Schakarian. Aber Gott setzt niemand unter Druck. Das ist ganz arg wichtig. Wenn du eine Stimme hörst und eine Stimme dich unter Druck setzt, dann sag, Dankeschön, ich möchte damit nichts zu tun haben. Auf Wiedersehen. Wenn es von Gott ist, dann Gott ist es, Gott beginnt ganz klein, ganz schwach und ganz bescheiden, Stück für Stück. Gott erdrückt uns nicht und Gott erpresst uns nicht und Gott zwingt uns nicht, Dinge zu tun, die wir nicht wollen. Also wenn dein Wille, wenn du zu etwas gezwungen wirst, dann sag Dankeschön und trenn dich so schnell wie möglich von der ganzen Geschichte. Du wirst damit nichts zu tun haben. Der Teufel ist als Engel des Lichts. Der kommt ganz gewaltig, so ein mächtiger, starker Engel und dann wie ein Luftballon, da geht die Luft langsam aus und dann schrumpft er zusammen und da bleibt nichts mehr übrig. Das ist wie der Teufel arbeitet. Ganz groß, ganz stark, ganz mächtig. Wir müssen unbedingt mehr beten. Ja, ich bete auch. Aber ich lasse mich nicht zwingen zum Beten. Und ich bete, wenn ich Lust habe. Und wenn Gott mich leitet zum Beten. Und wenn ich den Eindruck habe, jetzt ist dran zum Beten, dann werde ich beten. Aber ich werde mich nicht zwingen, jetzt lasst uns beten, jetzt beten wir zusammen. So schön wie das Gebet ist. Und so wichtig wie das Gebet ist, aber so kann der Teufel einen zwingen. Und du kriegst Schuldgefühle, du hast Minderwertigkeitsgefühle, du fühlst dich als Versager, wenn du nicht so 5 Stunden auch am Tag betest, wie die anderen das machen. Und wenn nicht auf alles verzichtest und alles aufgibst und so weiter, kommst unter Druck. Aber der Herr arbeitet nicht so. In der Bibel wird uns gezeigt, dass wir alles prüfen müssen, sogar die Weissagung. Die Heilige Schrift sagt, lass 2 oder 3 weissagen und die anderen sollen kritisieren. Die anderen sollen prüfen, ob es so verhält. Also, wenn ich eine Weissagung bekomme und ich sage, gefällt mir, meistens, wenn es meinem Fleisch gefällt, ist nicht von Gott. Das ist zuerst mal, wie ich das kritisch sehe. Wenn es meistens die Weissagung, die von Gott kommt, die gefallen mir absolut nicht. Die mag ich nicht. Denn mein Fleisch widersteht dem Geist Gottes. So, und dann arbeitet Gott, aber dann kriege ich es nochmals und nochmals und nochmals und nochmals. Und ich denke, irgendwie, wenn es sich immer wieder so wiederholt und von da kommt was und von da kommt was und von da, irgendwo soll ich drüber doch nachdenken. Ich prüfe, ich lasse nicht alles rein in mir. Und ich bin kein Staubsauger, der alles schluckt. Und deshalb auch du darfst kein Staubsauger sein in deinem Leben, geistig, der alles schluckt und alles verschlingt und sagt, ist das vom Herrn, das hat Gott mir gegeben, das hat Gott mir gezeigt. Gewiss, er zeigt dir, aber er lässt es wachsen, er lässt es reifen in dir und sagt, du bist der Pförtner an der Türe. Und du sagst, das will ich, das kann ich jetzt annehmen, jetzt bin ich soweit, das kann ich akzeptieren oder das will ich nicht akzeptieren. Und Gott akzeptiert, wenn du nicht akzeptierst.
Ich drehe auch nachher den Beweis an. Gott akzeptiert, wenn du nicht akzeptierst, auch wenn es von ihm kommt. Denn er hat mir und dir freien Willen gegeben. Ich darf mich entscheiden, ob ich das will oder nicht will. Wer kontrolliert uns? Ich bin aber noch nicht zu diesem Thema hier, wie wir die Kontrolle so in den Griff bekommen und aufpassen, dass wir kontrollieren. Niemand kann mich beherrschen, es sei denn, ich gebe jemand Macht, über mein Leben zu herrschen. Sorge kann mich nicht beherrschen, wenn ich nicht der Sorge Macht gebe, dass sie mich beherrscht. Inflation, Armut, Mangel und sonst was kann mich nicht beherrschen, es sei denn, ich sage, es ist wahr, es stimmt, was du sagst. Krankheit kann mich nicht beherrschen, es sei denn, ich gebe der Krankheit Macht, dass sie über mein Leben herrscht. Ja, wir werden alle krank. Wir kriegen AIDS, wir kriegen Pest, wir kriegen dies und wir kriegen jenes. Wenn ich daran glaube, mich kann niemand besessen, es sei denn, ich erlaube, dass mich jemand besetzt. Leute, die mit Besessenheit kommen, die sind Schlafmützen. Die sollten mal aufwachen und die sollten mal so richtig durchgeschüttelt werden, dass sie merken, wer sie sind. Martin Luther hat gesagt, ich kann nichts dafür, wenn Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann was dagegen, wenn sie anfangen, ein Nest auf meinen Kopf zu bauen. Da muss ich verscheuchen. Mir ist in Dänemark, in Kopenhagen mal was passiert. Ich gehe in der Fußgängerzone. Ich wusste gar nicht, dass die Spatzen so gefährlich sein können. Bitte? Oder Bergfinken ist egal, noch schlimmer. Nach dem Bergfink war das. Und plötzlich setzt sich einer auf dem Kopf und zupft mir ein Haar aus. Und ich musste den auf den Schwanz packen und dann kreischt er noch und macht so einen Krach und Kratz. Aber der wollte sich gemütlich machen und traf ein paar Haare von mir. So wie sein Nestbauhafen. Das kann ich verhindern, wenn sich so Bergfink oder Spatz oder weiß ich sonst noch, selbst wenn es eine Taube wäre oder ein Rabe, weiß, dass ich auf meinen Kopf setze und mir dann Haar ausrauft. Da kann ich was dagegen tun. Oder sagt, na mal, ja, guck mal, da ist ein großer Kopf, da einen ganzen Bausch da drauf, so, da könnte ich mich so gemütlich setzen. Und du hältst das still und du stehst da, verstehst du, und plötzlich hast du da sogar noch Junge drin. Und du wunderst dich, wo kommen die alle her? Das ist Besessenheit. So fängt es an, weil du nicht wachst, weil du gepennt hast in deinem geistlichen Leben. Dich kann niemand beherrschen, es sei denn, du gibst Macht diesen Dingen, dass sie über dein Leben herrschen. Wenn du sagst, ja, das ist wahr, du musst nur sagen, das ist wahr, das stimmt. Du musst nur Amen sagen zu dem, was der Teufel dir vorgaukelt, was die Gesellschaft, was die Medien dir vorgaukeln. Du musst nur sagen, ich bin krank. Und du bist krank. Kann dir sogar schwarz auf weiß geben, wenn du willst, dass du wirklich krank bist. Aber du kannst sagen, ich bin stark, ich bin gesund, ich bin reich, ich kann dies und jenes. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das, was du sagst, gestern hatten wir über das Wort. Mit deinem Gott kannst du über die Mauern springen, wenn du willst. Wenn du nicht willst, du kommst nicht einmal über einen Maulwurfhügel weg. Nicht einmal das schaffst du, das stolperst und fällst. So, du hast Macht. Also, es geht um dein Überleben, dass nichts in dein Leben eindringt. Als Gott dem Noah die Arche befahl zu bauen, hat Noah die Arche gebaut. Und da ist es hochinteressant. Er verkittete alle Ritzen der Arche. Also er hat es getan, damit ja kein Wasser, nichts von dieser alten Welt in sein Leben eindringt. Denn er wusste ganz genau, hier geht es um mein Überleben. Er hat alle Ritzen dicht gemacht. Sind in deinem Leben alle Ritzen dicht, alle Einfallstore für das Negative, für den Teufel, für die Sünde, für das Böse, für Pessimismus, für alle möglichen negativen Aspekte, sind die Ritzen alle zu in deinem Leben? Weißt du, Gott hat seinen Söhnen nicht gesagt, Noah hat nicht seinen Söhnen gesagt, lass uns Pumpen anschaffen, falls da Wasser reinkommt, dass wir pumpen können. Nein, die Ritzen zumachen, das ist alles. Du brauchst nicht Pumpen, du brauchst nicht Befreiungsgottesdienste. Weißt du, du könntest die gesamten Befreiungsgottesdienste dir sparen. Die ganze Mühe, die ganze Plagerei und Quälerei von Befreiungsdiensten könntest du dir sparen, wenn du die Ritzen schön sauber zumachen würdest, dicht machen würdest in deinem Leben. Alle Schotten zu. Alle Schotten zu in deinem Leben, wo der Feind noch irgendwie reinkommen könnte. Bist du schon so abgedichtet? Das ist ganz arg wichtig. Wer bewacht das Haus deines Lebens? Wer bewacht dein Geist? Für mich persönlich sind negative Gedanken Gift für meinen gesunden Geist. Gift für meinen gesunden Geist. Wer vergiftet mich? Wer versucht mich zu vergiften? Lass uns darüber nachdenken und lass uns irgendetwas dagegen tun. Ist dein Leben abgesichert? Abgesichert gegen das Negative? Bist du sicher deines Heils? Bist du sicher deines Glaubens? Wie sicher bist du eigentlich in deinem Leben? Ich würde nicht jedem vertrauen.
Weißt du, es ist genauso wie beim Heiraten. Heiraten ist wahrscheinlich das wagemutigste Unternehmen des Menschen überhaupt. Da vertraue ich mich einem Menschen an. Heiraten. So kannst du die, wer heiraten will, so heißt es mal, der prüfe zuerst einmal. Der prüfe, passen wir zusammen? Wenn du jetzt mit jemandem einen Weg gehen möchtest zusammen, prüfe, passen wir zusammen? Wenn du etwas unternehmen willst mit irgendeinem Menschen, prüfe das, passen wir zusammen? Können wir das? Wenn ein Bergsteiger ins Hochgebirge geht, dann vertraut er nicht der Mannschaft, dass die Seile geprüft haben. Jeder vernünftige, gute Bergführer lässt die Seile durch seine Finger gleiten zuerst und prüft, ist das alles stabil? Durch seine eigenen Finger. Der Mensch prüfe sich selbst. Also, du darfst dein Heil, du darfst deine Sicherheit, du darfst deinen Glauben, deinen Geist niemand anders anvertrauen als dich selber. Ganz arg wichtig. Auch das, was ich predige. Deshalb, du sollst prüfen, ob das so stimmt. Auch deine Religion. Es gibt so viel Quatsch in dieser Welt. Auch im religiösen Sektor. Es wird nirgendwo so viel Quatsch erzählt wie auf dem religiösen Sektor. Ist das wirklich so, wie sich das hier verhält mit der Bibel? Du solltest diese Bibelworte, wie der Bergführer mit dem Seil, alles durch deine Finger noch einmal durchgehen lassen. Auch wenn es schon richtig gelegt ist. Nochmals durchgehen, kontrollieren. Vertrauen ist gut, hat Lenin einmal gesagt. Aber Kontrolle ist besser. Kontrolle ist besser. Wer bewacht die Tür deines Hauses? Kontrolle. Kontrolle in deinem Leben. Weißt du, der Teufel versucht uns mit allen Mitteln aus der Bahn zu bringen. Der Teufel versucht uns zu isolieren, versucht uns einsam zu machen, damit wir ja nicht den Weg des Lebens einschlagen und gehen. Oder wenn wir schon eingeschlagen haben, den Weg nicht zu Ende gehen. Deshalb sagt Jesus, alles was ich euch sage ist, wachet, wachet. Er kommt sehr raffiniert, der Teufel. Ja, von den Beduinen in der afrikanischen Wüste, in der Sahara, ein interessantes Bild mal gelesen, oder wovor die afrikanischen Beduinen furchtbar Angst haben. Sie haben Angst vor Weglagerer in der afrikanischen Wüste. Und der Angriff der feindlichen, der Räuber, geschieht ganz einfach. Und zwar zuerst einmal diese Freibeuter der Wüste, die kommen zuerst einmal, sie reiten vorbei und da sind so zwei, drei Reiter und die schließen sich der Karawane an. Die schließen sich der Karawane an und natürlich, der Beduine ist gastfrei, gastfreundlich, nimmt die auf, aber die wissen ganz genau, diese drei, die hierher kommen, diese drei, die sind ganz gefährlich. Das sind Räuber, die planen etwas, die führen was im Schilde, die nehmen uns aus und da sind sie ängstlich. Aber die können nichts dagegen sagen. Die wissen, da passiert etwas, aber sie ahnen etwas, sie spüren etwas, da wird etwas Furchtbares geschehen. So sind die Beduinen dort gewarnt, aber sie wissen, jetzt die Räuber nisten sich bei uns ein. Und dann versuchen sie zuerst einmal rauszufinden, wen kann man gegen wen aufhetzen oder Uneinigkeit stiften. Oder wo gibt es Kritik? Wo gibt es? Und die fangen mit dem, und dann plötzlich sind sie nicht, irgendeiner nicht einverstanden. Ja, ja, so ist es. Und du hast recht und so weiter. Sie unterstützen den und sie reiten mit der Karawane. Sie gehen mit der Karawane mit und versuchen so eine Revolte aufzubauen in der Karawane. Und dann gibt es Zufall. Wir haben auch bei den Israeliten. Da sind sie ausgezogen aus Ägypten, wunderbar mit Gott rausgeführt. Die Rotte Korah. Und das ist der ganze Aufstand. Und so schließen sie sich da an, das Pöbelvolk, das mitgelaufen ist damals mit Israel und so, diese drei. Und dann, erst wenn sie gewisse weit gegangen sind, und geben sie ein Signal, wenn Uneinigkeit im Lager ist, in der Karawane, und dann kommen die anderen Räuber aus dem Gebüsch, und es ist so leicht, sie nachher einzunehmen. So arbeitet der Feind. Ich will es nur sagen, wer bewacht die Tür deines Zeltes, deines Hauses, deines Lebens, deines Kopfes, deines Herzens, deiner Gefühle? Wer kontrolliert die Eingänge zu deinen Gefühlen? Wer kontrolliert sie? Die Eingänge zu deinen Gefühlen. Du hast Gefühle, jeder Mensch hat Gefühle, aber wer kontrolliert die Eingänge? Die Gefühle werden auch simuliert. Wer stimuliert deine Gefühle? Hiob hat einmal gesagt, ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinen Augen. Was heißt das? Er schließt die Augen, wenn er nichts sehen will. Es schließt die Augen, wenn er nichts sehen will. Wir sollten einen Bund mit unseren Ohren schließen, denn da fängt es meistens an mit dem Hören. Du hörst irgendetwas und dann beginnst du darüber nachzudenken, zu sinnen und so weiter und wirst dann verführt. 1. Petrus 5, Vers 8. Jesus da sagt Petrus, wachet, denn euer Widersacher geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist so ein Freibeuter. Nimm dich vor deinen Feinden und nimm auch vor deinen scheinheiligen Freunden dich in Acht, die so scheinheilig vor dir kommen und sagen, ach gut, was du gemacht hast, und dich loben. Denn wer bewacht die Türe deines Hauses? Weißt du, Gott hat dich gesegnet. Gott hat schon Dinge an dir getan. Und da kommen deine lieben Freunde, wie beim Hiskia. Hiskia, du bist geheilt. Ich habe gehört, an dir ist ein Wunder passiert. Du musst nicht mehr operiert werden. Und du hast dein Leben um 50 Jahre verlängert bekommen von Gott. Wunderbar. Und dann kommen diese Besucher und bringen Geschenke sogar noch da. Heilungsgeschenke und Heilungsgaben aus Babylon. Und der Hiskia ahnungslos. Die meisten Christen, die Gott erleben, die so die Wunder von Gott erleben, die denken, alles ist göttlich, alles ist Verfügung Gottes. Auch dieses, dass Leute dich besuchen plötzlich und sagen, oh, guck mal, ein Wunder ist an dir geschehen. Hiskia, dieses Bild von Hiskia. Deshalb, du sollst nicht alles allem Preis geben. Du solltest also niemand reingucken lassen in dein Leben durch die Tür. Nicht nur, dass du jemand reinlässt, sondern auch nicht reinsehen lassen. Ich weiß nicht, warum ich das predige heute Morgen, aber irgendjemand braucht es bestimmt dringend, dass er aufpasst über sein eigenes Leben. Auch nicht reingucken, was mit dir passiert. Hiskia zeigt alles, was er hat, was er ist und was er kann. Und da kommt der Prophet und sagt, Hiskia, was sind das die Leute, die bei dir vorhin da waren? Ja, das sind Leute aus Babylon, die haben ganz liebe Absichten, das sind nette Leute, die haben mir Geschenke gebracht, die haben sich gefreut, dass Gott an mir ein Wunder getan hat, dass ich geheilt worden bin und so weiter, dass mein Leben verlängert worden ist. Aber dann sagt Gott, alles, was du denen gezeigt hast, das werden sie alles mit nach Babylon nehmen. Auf Wiedersehen. Und du wunderst dich, warum du die Segnungen Gottes, die Gott dir gegeben hat, so schnell verlierst, weil du dich auf jeden Dummkopf einlässt. Und du glaubst, das sind liebe Leute. Das sind Babylonier, die haben ganz andere Absichten, ganz andere Pläne, die wollen dich nur ruinieren. Und die sind Spione, die dich ausnehmen wollen. Das sind Spione, die dich ausnehmen wollen. Hütet euch vor den Menschen, Matthäus 10, Vers 17. Hütet euch vor den Menschen. Wer bewacht dein Haus? Oder Offenbarung 16, Vers 15. Glückselig ist der, der wacht. Glückselig ist der, der wacht. Bewachst du dein Haus? Stehst du unter dem Schirm des Höchsten? Und sagst, Herr, ich möchte aus deinem Bereich nicht herausgehen, aus deinem Begleitschutz, aus deiner Gegenwart. Ich möchte deine Gegenwart nicht verlieren und ich möchte auch niemand reinlassen. In England, als wir durch Schottland fuhren, da war es an manchen Stellen geschrieben, also aus alter Überlieferung noch in Stein gemeißelt, mein Heim ist meine Burg. Mein Heim ist meine Burg. Ist dein Heim deine Burg? Ist dein Leben deine Festung? Ist dein Glaube deine Festung, dass dich nichts erschüttern kann? Gottes Burg und Gottes Haus. Hüte dich vor den Menschen. In den Tagen der Bibel, da wurden Wächter ganz groß geschrieben. Es ist so wichtig, dass die Wächter aufgepasst haben. Jedes Geräusch, alles, was irgendwie verdächtig war. Und du solltest schon vorsichtig sein. Christen sind vorsichtige Menschen. Du kannst nicht genug vorsichtig sein in dieser Welt. Da sind Stolpersteine, da sind Gefahren da, die auf dich lauern. Der Teufel ist ein Fallensteller. Wenn wir so die Psalmen lesen, der Jäger, der mir ständig Fallen legt, der mich ständig zu Fall bringen möchte und dann sich die Hände reibt. Guck mal, wunderbar gemacht. Wieder reingefallen. Hab Acht, wenn du Erfolg hast. Hab Acht, wenn du Erfolg hast. Lukas Kapitel 10, Vers 17 bis 20. Oh, Halleluja, uns sind die Dämonen untertan. Wenn ich die Leute berühre, fallen sie wie Mehlsäcke um. Halleluja, ist das nicht herrlich? Weißt du, das gibt dann so ein Gefühl, guck mal, was ich für Power habe, was ich für Kraft habe und so weiter. Das ist alles nicht göttlich. Wenn diese Dinge passieren, es geht nur, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir können Gott nicht dienen, heißt es in der Bibel, weil wir voneinander die Ehre nehmen. Wenn wir Erfolg haben, uns sind die Dämonen untertan. Die Jünger kamen voller Freude zurück. Jesus sagt, das ist nicht das Wichtigste. Weißt du, was das Wichtigste ist? Dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Das ist das Allerwichtigste. Weißt du, dass dein Name im Himmel geschrieben steht? Hab Acht auf dich selbst, wenn die Welt dir zu viel Ehre erweist. Denk nur an Hiskia, hier 2. Könige 20. Wenn die Welt dir zu viel Ehre erweist, auch was ihr für eine wunderbare Gemeinde seid, wie Gott euch segnet, es ist herrlich. Und da müssen wir uns auch hüten und uns nichts einbilden, demütig bleiben vor dem Herrn. Ich denke, das ist ganz arg wichtig. Habt Acht auf euch selbst. Demütig vor dem Herrn sein. Habt Acht auf euch selbst, wenn Glaubensproben kommen.
dass wir da aufpassen und auch nicht durchdrehen oder verrückt spielen oder anfangen, Dinge zu tun, die nicht in der Bibel drin sind, oder Notlösungen suchen. Ich denke nur an Moses. Genau hinhören, was Gott sagt, wenn wir Glaubensproben zu bestehen haben. Weißt du, der Feind kommt immer in den Augenblicken, wenn es uns hungert, wenn wir Durst haben, wenn wir eine Sehnsucht haben nach Gott, mehr von dem Heiland. Und er sagt, ja, ich habe was, ich kann dir was geben, hier, und lockt uns mit seinen Bonbons. Aber das ist Verführung. Hab Acht, was du annimmst. Wer was dir schenkt. Ich denke, das ist so wichtig. Wer dich anspricht. Es ist schon so viel Unheil passiert im geistlichen Leben. So viele Menschen sind abgebracht worden vom Weg des Lebens. Hab Acht auf dich selbst, wenn Unangenehmes dich trifft. Unangenehme Dinge, unangenehme Nachrichten dich erreichen. Pass auf, wie reagierst du das? Nicht das, was dir passiert, ist wichtig, sondern deine Reaktion darauf. Wie ist deine Reaktion, wenn du plötzlich krank wirst? Also Gott hat mich verlassen. Also weißt du was, seitdem ich zu der Gemeinde Gottes, hier zu der neuen Nazareth-Kirche, habe ich nur Probleme, nur Probleme, nur Probleme. Wem geht's so? Weißt du? Nur Schwierigkeiten und du denkst, ich habe bestimmt, glaube ich, nicht richtig, bestimmt bin ich nicht treu, bestimmt mache ich nicht das, was Gott will von mir und so weiter. Das ist Unsinn. Weißt du, der Teufel möchte, wenn er dich nicht mit der Sünde zu Fall kriegen kann, nicht mit Stolz und Hochmut zu Fall kriegen kann, dann versucht er dich mit Kneten, dich zu Fall zu bringen. Und knetet und massiert dich da. Und Satan schlägt mich mit Fäusten, sagt Paulus. Also wenn der Mann Gottes, der Paulus, mit Fäusten geschlagen worden ist, dann musst du dich nicht wundern, wenn du hierher kommst, dass du dann auch so durch die Mühle gehen musst. Und auch durch die Prüfungen gehen musst. Der Teufel möchte dir das nehmen. Du lässt ihn nicht rein, du wehrst dich und deshalb klopft er ständig bei dir an der Tür an. Und versucht sich irgendwie bemerkbar zu machen. Wer beschützt und bewacht dein Haus, dein Leben, deine Gesundheit? Titus Kapitel 2, Vers 8, 11 bis 14, lese ich nicht, aber das könnt ihr zu Hause nachlesen. Da heißt es, höre die gesunde Lehre. Zuerst einmal so ein Sieb. Gesunde Lehre. Hast du die gesunde Lehre in deinem Leben? Weißt du so Grundsatz, wir haben jetzt diesen Glaubenskurs und der geht schon langsam zu Ende, schade. Könnt ihr jetzt weitermachen, wir könnten jetzt noch weitermachen, machen wir auch weiter. Aber die gesunde Lehre, so ein kritisches Denken, das ist Grundvoraussetzung fürs christliche Leben. Zum Sokrates kam jemand und wollte ihm was erzählen und sagen, Sokrates, weißt du was? Was und so weiter. Dann sagt Sokrates, hast du diese Dinge schon durch die drei Siebe gehen lassen? Weißt du, was die drei Siebe sind? Ich habe schon mal kurz erwähnt irgendwo mal, aber ich sage es für die, die es nicht wissen. Dann fragt, ja, was sind die drei Siebe? Sagt Sokrates, nützt es dir, wenn du mir was von ihm erzählst? Eigentlich nicht. Gut. Nützt es mir, wenn du mir etwas von ihm erzählst? Auch nicht. Nützt es den anderen was, wenn du mir was von ihm erzählst? Auch nicht. Dann lass es bleiben. Also wenn es niemand nützt, und es gibt so viel nutzloses Geschwätz, deshalb entschlage dich der Altweiberfabel, dem Ahnenkult, den Vorfahren und so weiter. Entschlage diesen Dingen. Das ist alles nur so Larifari. Kickerles Zeug, oder wie man es nennen möchte. Entschlag dich diesen Dingen, denn das ist nicht wichtig für dich. Nimm doch nicht jeden Dreck, jeden Schmutz, nimm jeden Fetzen, jeden Abfall in dein Leben hinein. Lass nicht hinein. Jeden, der da vorbeiläuft und vorbeikommt. Lehre ist ein guter Filter, ein guter Sieb, ein guter Schutz. Oder wie man in der Welt sagt, Wissen ist Macht. Wissen. Know-how. In der Bibel heißt es, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Weil die Leute sich nicht damit beschäftigen, die kennen ihre Bibel nicht, die kennen jeden Krimi, jedes geistliche Büchlein, alle Offenbarungen kennen sie, aber sie kennen das Wort Gottes nicht. Und da kann der Teufel ein leichtes Spiel mit uns. Der Teufel greift gerne alles an. Und jetzt gebe ich dir eine Kriterien, wenn Ordnungen in Frage gestellt werden. Göttliche Ordnungen, wenn die Ehe in Frage gestellt wird, Gemeinde in Frage gestellt wird, Autoritäten in Frage gestellt werden, Politik, Regierung und so weiter, wenn diese Dinge in Frage gestellt werden, also der Teufel ist ein Chaot und der Teufel liebt chaotische Menschen. Er hat nichts gegen Beten, nichts gegen Singen, aber er hat was gegen Ordnung. Ordnung im Gottesdienst. Lasset alles nacheinander schön ordentlich geschehen. Nein, oh, wilder Haufen, so Beduinen oder Indianer spielen. Nein, Gott ist ein Gott der Ordnung. Unsere Gesellschaft ist im Niedergang, moralisch, da wird eine Ordnung nach der anderen gebrochen. Und Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Das kann ich nicht genug betonen. den Gläubigen. Manche werden böse, wenn ich sage, ja, wir müssen gefällig sein. Nein, wir dürfen keine Kompromisse machen. Wenn Gott dir gezeigt hat, das ist der Weg, dann geh diesen Weg bis zum Tode. Denn nur so kannst du dein Leben retten. Da ist der Prophet in der Bibel, ich kann diese Geschichte nur ganz kurz streifen, weil ich die Zeit nicht dazu habe. Da ist der Prophet, junger Mann, sollte runtergehen und dort weissagen gegen diesen Götzenaltar. Und da will der König ihn greifen und da wird die Hand des Königs steif. Das hört ein alter Prophet, der in dieser Stadt wohnt, sagt der Mann, ein Mann Gottes ist da und ladet ihn ein. Aber Gott hat dem Mann gesagt, du sollst in dieser Stadt weder Brot essen noch Wasser trinken. Und der Prophet, der alte Prophet, vor dem die Salbung gewichen ist, und du musst dich aufpassen und hüten vor Leuten, die keine Salbung haben. Die können Propheten Gottes sein, mal gewesen sein, aber die haben die Salbung Gottes verloren. Und die werden versuchen, dich zu manipulieren. Leute, die die Salbung Gottes verloren haben, mit denen solltest du nichts zu schaffen haben. Mit denen solltest du dich nicht einlassen. Ich warne dich nur davor. Leute, die die Salbung Gottes in ihrem Leben verloren haben. Und da kommt dieser alte Prophet und sagt, oh, komm doch zu mir. Esse und trinke und stärke und dann kann seine Reise weitermachen. Nein, Gott hat mir gesagt, ich soll nicht essen und nicht trinken in dieser Stadt. Er geht nach Hause oder die Söhne gehen nach Hause und dann sagt der alte Prophet, ein Engel ist mir erschienen und er hat gesagt, ich soll dich einladen. Und der junge Prophet, der keine Erfahrung hat, wird verdummt und sagt, ja, wenn dem ein Engel erscheint, dann vielleicht hat Gott seine Meinung geändert. Aber wisst ihr eines, wenn Gott dir A sagt, dann ist es A. Wenn er B sagt, ist es B. Er ändert seine Meinung nicht, bis es zu Ende, bis zum Schluss, das durchgeführt wurde oder ist, was Gott sich vorgenommen hat. Gott bringt die Sachen zu Ende. Gott ist kein Waschlappen oder kein Hampelmann, der irgendwas unternimmt und dann wieder bleiben lässt, weil es ihm doch die Freude ausgegangen ist. Nein, Gott fängt etwas an und er führt die Dinge zu Ende. Und so war das auch hier. Ja, vielleicht hat Gott seine Meinung geändert. Und er geht hin und dann plötzlich sagt der Prophet, ich habe dich betrogen. Und es war aber zu spät. Und er geht nach Hause mit einem Niedergeschlagenheit. Und nach Niedergeschlagenheit, da kommt Frustration im Leben von Menschen. Wenn die nicht das tun, was Gott gesagt hat, die werden niedergeschlagen. Innerlich niedergeschlagen und dann frisst sie der Löwe und dann liegt der erschlagene Esel. Die Geschichte kannst du nachlesen. Der Esel und der Löwe und der Prophet liegen die, da und die Leute gehen vorbei. So geht es einem Menschen, der Gott nicht gehorcht. Der also die Sache nicht zu Ende führt. Aber gerade diese falschen Propheten, die mal Salbung hatten und keine Salbung haben, hüte dich vor den Menschen, die also mal im Segen gestanden sind. Deshalb sagt die Bibel, schaue dir Ende an, nicht den Anfang. Schaue dir Ende an, steht er heute noch im Segen. Und wer jetzt zu mir kommt, ist er wirklich ein Gesalbter? Oder vielleicht ist er nur ein Flüchtling. Nimm mal Jona jetzt in dein Boot rein. Und der Schiffsherr war auch ahnungslos, hat keine Ahnung gehabt, hat den Jona reingenommen in den Schiff, hat ihm einen guten Platz gegeben, aber dann kam sein Schiff in Seenot, er kam in Schwierigkeiten. Du fragst dich heute Morgen, mein Gott, warum habe ich Schwierigkeiten, warum habe ich Probleme, warum geht es bei mir drunter und drüber, warum schaukelt und schwankt alles, warum habe ich kein Boot unter den Füßen? Du hast Jona im Boot genommen. Du hast Jona im Boot genommen, das ist die Tragödie. Und du hast erst Frieden, wenn der Jona über Bord geht. Du hast erst Frieden, wenn der Jona abgegeben wurde. Wenn du dich vom Jona getrennt hast, dann hast du wieder Frieden und dann geht es in deinem Leben weiter. Wer ist in deinem Haus? Du wunderst dich über manche Schwierigkeiten. Wir hatten mal einen Totalschaden, meine Frau vielmehr. Wir haben da einen Mann mitgenommen, wir haben ihn hochgepäppelt. Er war Penner und wir haben ihn hochgepäppelt und gepflegt und so weiter. Und dann nimmt sie mit und wir fahren da bei Augsburg, Landsberg-Lech, eine Ebene und ein Wind kommt und nimmt das Auto gegen einen Baum. Was passiert? Der Mann war nicht einmal versichert. Wir mussten nachher für seine Gesundheit sorgen und so weiter. Aber dann haben wir festgestellt, der Mann lebt nicht richtig. Der Mann führt ein Doppelleben. Und wir wundern uns, warum wir diesen Unfall hatten, Totalschaden hatten sogar. Der Mann hat Doppelleben geführt. Der hat mich nachher bestohlen noch und Gemeinde bestohlen und noch andere Sachen bestohlen. Er hat nur so getan, als ob alles in Ordnung wäre. Wenn Menschen ein Doppelleben führen und du mit diesen Leuten Kompromisse, einen Pakt schließt, wundere dich nicht, wenn es dir dreckig geht. Wundere dich nicht. So, wer kommt in dein Auto, wer setzt sich in dein Haus, wer setzt sich in dein Auto? Hier war jemand, ein Evangelist hat einmal gesagt, was Schreckliches, würde ich vielleicht nicht sagen, aber ich wiederhole nur, was er gesagt hat. Er hat gesagt, setz dich nicht neben einem Dieb. Wenn du neben einem Dieb sitzt, du wirst bestohlen. Er hat gemeint, jemand, wo Zehnten nicht zahlt, ist ein Dieb und so weiter, sitzt nicht bei einem Menschen, wo seinen Zehnten nicht zahlt. Ich habe Zigeunergottesdienst gehabt und da kommt ein junges Mädchen, bekehrt sich, aber sagt der Pastor, kannst du für mich beten, mir liegt das Stehlen so in den Fingern. Ich stehle gern. Ich sag ja, aber ich glaube nicht, dass du bist im Haus Gottes. Du sagst, Pastor, ich habe dich sogar bestohlen. Ich dass ich, während ich mit der Frau bete, bestiehlt sie mich, gibt mir nachher nach ihrer Bekehrung die Sachen zurück. Aber sie sagt, ich habe das Stehlen so in sich. Du weißt nicht, wenn du neben einem Dieb sitzt, du wirst beklaut. Du verarmst. Deshalb nimm niemand in deinem Haus auf. Und dann hatten wir gerade eine Zigeunerhochzeit, nichts gegen Zigeuner, eine Zigeunerhochzeit, oder die Kinder, die geheiratet haben, waren gläubig. Und ein Teil der Familie war gläubig. Aber da kam die Mutter und die Familie aus Rumänien. Und wir hören, wie sie dann reinkommen im Hausgang bei uns, zu uns privat. Aber sagt Mutter, hier kein Zapzarab. Wen nimmst du in dein Haus, in dein Leben? Mit wem paktierst du? Wir sollten unser Leben eine Mauer ziehen. Jerusalem, Nehemia, die Zeit reicht mir nicht. Ich habe noch ein paar Minuten und ich möchte zum Schluss kommen. Und wir möchten noch beten. Wir sind verantwortlich, dass wir um unsere Mauer, die in Schutt und Asche, und die Stadt, unser Leben, die in Schutt und Asche liegt, Wiederaufbau, Wiederherstellung, eine Mauer bauen, dass wir Stadttore einbauen und dass, es reicht nicht nur, dass wir Stadttore haben, sondern auch Torwächter einsetzen, die unser Leben bewachen. Torwächter einsetzen, die unser Leben bewachen. Und wir sollen einen Bund mit unseren Augen, einen Bund mit unseren Ohren schließen. Erlaubt ist mir alles. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Also nicht, dass wir jetzt uns falsch verstehen heute Morgen. Mir ist alles erlaubt. Also dir ist heute Morgen alles erlaubt. Aber nicht alles frommt oder bessert mich. Nicht alles fördert mich. Nicht alles hilft mir. Du kannst Hinz und Kunst, Müller und Meier einladen. Das ist kein Problem. Aber nützen die dir das? Bringen die dir was? Oder holen sie dir und rauben dich nur aus? Dir ist alles erlaubt. Gott erlaubt dir alles. Du bist der Wächter, du bist der Verantwortliche, du hast es in deiner Hand. Prüfe, wer bei dir ein- und ausgeht. Du kannst jederzeit in die falsche Richtung gehen, du kannst deinen Körper zerstören, du kannst dich ruinieren, du kannst zornig werden, das ist dir erlaubt. Du kannst dich ärgern, du kannst im Unglauben leben, du kannst unversöhnlich sein, das ist dir erlaubt, das ist deine Sache. Du kannst Lob und Klage haben, das ist dir erlaubt, du kannst also beides. Du kannst meckern, und kann singen wie Nachtigall, beides ist drin. Also du kannst beides. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, beide Wege, alles was ich tue, ist richtig. Auch die falschen Wege sind richtig. Aber doch, er sagt, nicht alles frommt mich. Du und ich, wir haben freien Willen, wir können Ja und Nein sagen. Es liegt in unserer Macht. Da gibt es ein Gedicht von Elfriede Mörlin. Es steht in deiner Macht, Gott loszulassen. Du kannst es. Du kannst es. Es steht in deiner Macht, Gott loszulassen. Doch hindern kannst du nicht, dass er dich liebt. Und immer wieder wiederholt sich das. Du kannst ihn verspotten. Du kannst dich gegen ihn entscheiden und so weiter. Doch dass er dich liebt, das kannst du nicht hindern. Gott liebt dich immer noch. Auch wenn du jetzt Fehler machst. Und ich will nämlich auch hier heute Morgen einfach hineinsprechen. Wir müssen manchmal lernen aus den Fehlern, damit wir klug sind. Also nie mehr wieder so etwas. Nie mehr wieder. Jetzt pass ich auf. Geistliche Reife, Wachsamkeit. Klare Augen, klarer Blick, das braucht oft Jahrzehnte, bis wir soweit sind. Deshalb ist die Frucht des Heiligen Geistes Selbstkontrolle. Eine Frucht, die einfach wächst, die sich weiterentwickelt und so weiter. Wir Evangelikale oder die Evangelikale haben ein ganz großes Problem. Die glauben eine punktuelle Bekehrung, einmal Hand hoch und die sind schon perfekt. Nein, da fängt es richtig an. Du bist nicht perfekt, wenn du die Hände hochstreckst. Auch wenn du sogar die Füße hochheben würdest, würdest du nicht vollkommen und gerettet sein. Es braucht eine Zeit. Nicht nur eine punktuelle, so eine schnelle Bekehrung, es braucht geistliche Reife. Und wir sind zur Freiheit berufen, jetzt muss sich langsam diese Freiheit entwickeln und wir müssen lernen, in der Freiheit zu leben. Gott erlaubt uns, Fehler zu machen, dass wir mal an die Falschen geraten. Deshalb geraten wir so oft an die Falschen, damit Gott will uns von diesen Leuten trennen. Es ist lieber jetzt ein Schrecken mit Ende als Schrecken ohne Ende. Lieber, du hast jetzt ein Schockerlebnis. Vielleicht bist du jetzt frustriert für ein paar Minuten, aber diese göttliche Traurigkeit wirkt ewige Freude. Vielleicht ist ein augenblicklicher Schmerz, jetzt bist du mal für ein paar Minuten allein oder enttäuscht und sagst, warum gerade mir? Aber dann bist du befreit und geheilt von diesen Dingen. Es braucht, geistliche Reife braucht seine Zeit. Und Gott erlaubt dir, dass du Dinge probierst und Dinge versuchst. Er sagt, ich habe nichts unversucht gelassen, einmal der Apostel Paulus. Ich habe nichts unversucht gelassen. Also du kannst also dies und jenes mal probieren, Gott erlaubt es. Aber er sagt, es ist nicht alles gut. Und du bist verantwortlich, wer in deinem Leben ein- und ausgeht, was in deinem Leben passiert. Und du bist verantwortlich auch, was mit deinem Nächsten passiert. Du hast Schlüsselgewalt. Jesus sagt, ich gebe dir Himmelreichsschlüssel in deiner Hand, mach was draus. Schließ den Himmel auf oder schließ zu. Löse oder binde, was du hier auf Erden löst, ist im Himmel gelöst, was du hier auf Erden bindest, ist im Himmel gebunden. Du hast es in deiner Hand. Der Teufel versucht, sich in dein Leben reinzuschmuggeln. Ihr habt bestimmt schon alle in der Schule von der Stadt Troja gehört. Dieses trojanische Pferd. Weißt du, da kriegt man so ein schönes Geschenk. Keiner weiß, was man damit machen kann. Und man bringt es in die Stadt, man macht ein Jubelfest draus, man feiert und so weiter. Aber da sind die Banditen drin, die dann die Stadt einnehmen. Und Troja hat nur einen Eingang gehabt. Und dieser Eingang wurde gerade benutzt, um dieses trojanische Pferd reinzubringen, um dann die Stadt zu ruinieren. Und genauso hat der Teufel genug trojanische Pferde in deinem und meinem Leben, in meiner Umgebung. Und das bringt er so schmeichelhaft. Das stelle ich, und da ziehen sich zurück. Hast du Frieden? Du denkst, ich habe jetzt Frieden. So Scheinfriede ist gefährlicher als Krieg. So Scheinfriede. Also wer geht zu deinen Toren ein und aus? Das ist meine Predigt immer noch. Und ich bin immer noch nicht zu dem Punkt. Wer und was geht in deinem Leben ein? Das trojanische Pferd. Wir haben eine Aufgabe, wachsam zu sein. Wachsam zu sein in unserem Leben. Was wir reden, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und wir lesen jetzt noch zusammen Philipper Kapitel 4. Und dann wollen wir beten. Kapitel 4 in Philipper. Brief. Wir sollen aufpassen, was wir hören und was wir denken und was wir fühlen. Wir sind Wächter. Wir haben ein Wächteramt in unserem Leben. Wir haben Verantwortungen. Du sollst nicht alles annehmen, auch wenn die Krankheiten weitergegeben werden. Weißt du, da kommst du zu Besuch irgendwo und dann erzählt man über Krankheiten und über Schwierigkeiten, über Probleme. Und du kannst sie annehmen und kannst sagen, ja, das ist so. Wir sind in der Inflation, in der Rezession und wir haben dies und so weiter. Und es passieren so viele schreckliche Dinge. Was der Gottlose befürchtet, das trifft ihn. Also, wenn du der Furcht Raum gibst, gib dem Argen keinen Raum in deinem Leben. Ich hätte noch viel zu sagen, aber ich lese Kapitel 4, Philipper Brief, und da heißt es, freut euch in dem Herrn zu jeder Zeit. Wunderbar. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Und schließlich, und da wollte ich jetzt hin, dass du darüber wachst, dass diese Dinge in dein Leben kommen und dein Leben erfüllen. Und schließlich, Brüder oder Schwestern, Geschwister, was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, was liebenswert, was ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht und seid dafür offen. Das dürft ihr empfangen. Alles Positive, alles Gute, alles Erbauliche, alles Wahre, alles Ansprechende. Weißt du, Gott hat uns etwas Gesundes noch in unser Leben hineingegeben. Das ist Gewissen, das ist Gefühl. Und wir spüren, das ist okay, oder wir spüren, das ist nicht okay. Und wenn du spürst, es ist nicht okay, lass die Finger weg. Sag danke, so wenn der Vertreter an der Tür kommt und dir was verkaufen will, hier wird nichts gekauft an der Tür. Mein Mann hat es verboten. Wird nichts an der Tür gekauft. Ja, und da kannst du sagen, oder du kannst sagen, meine Frau, wir kaufen nichts, wir haben abgemacht, wir kaufen nichts an der Tür. So, und dann, aber der Vertreter kommt, und der schwätzt so lange, und der ist schon so geübt, der wird dich schon weich kriegen, wenn du dich nur auf diesem Gespräch einlässt. Deshalb, ansprechend, wenn jemand aufdringlich wird, dann sei ganz vorsichtig. Hier, was ansprechend ist, was eine Tugend ist, was lobenswert ist, sei darauf bedacht. Was ihr gelernt und angenommen und gehört habt an mir und gesehen habt, das tut. Und der Friede Gottes wird mit euch sein. Und so wichtig, dass der Friede Gottes mit dir ist. Wenn du keinen Frieden hast, über eine Sache, über einen Menschen, über einen Ausspruch, über einen Auftrag, über einen Dienst, vielleicht komme ich selber sogar und ich komme zu dir und sage, Bruder oder Schwester, könntest du das und das machen? Und du hast keinen Frieden, du musst mir nicht gehorchen. Du musst von Gott den Frieden haben. Du musst sagen, ja Gott, ich habe auch schon drüber gebetet, drüber nachgedacht und dann prüfe ich das und so weiter. Und dann kannst du, oder kannst sagen, ich nehme das mal ins Gebet, dränge drüber nach. Du musst dich auch nicht von mir manipulieren lassen. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir das auch verstehen und begreifen. Und wenn ich zu dir komme und sage, mach das und das und du hast keinen inneren Auftrag von Gott, denn du musst es genau wissen, darf ich, soll ich oder kann ich. Wenn du das nicht weißt, Finger weg. Schwer, was ich jetzt sage. Ich würde am liebsten, und viele Gemeinden sind nur so aufgebaut, da werden sie manipuliert, da wird kommandiert und da wird befohlen, da wird Management aufgezogen, du machst das und jeder hat eine Aufgabe und so weiter. Und weißt du, was sie dienen? Die dienen einer Organisation und nicht dem Herrn. Sie sind Menschenknechte und nicht Gottesknechte. Und deshalb ist es so wichtig, dass du vom Herrn den Auftrag hast. Ich möchte auch nur ein Mitarbeiter sein. Ich möchte nicht euer Diener sein und tun, was ihr sagt. Ich weiß, es ist manchmal nicht bequem und nicht leicht, aber ich möchte auch das tun, was Gott will. So, und es ist so wichtig, dass wir hier nicht uns von allen leiten und quälen lassen, sondern wir sind zur Freiheit berufen. Jawohl, ich tue das, weil ich das für richtig halte, weil ich es für richtig empfinde. Ich habe es geprüft, habe gebetet, ich mache es. Aber wenn du den Auftrag nicht hast, nicht den inneren Auftrag, ist so wichtig, dass du zuerst mal den inneren Auftrag hast. Genauso jetzt dieser Talentabend oder so. Wenn dich jemand überredet hat, etwas zu tun, lass es lieber bleiben. Niemand soll dich überreden, sondern du sagst, ich habe auch ein Talent, ich möchte es auch gebrauchen. Und wenn die das gebrauchen, möchte ich auch gebrauchen. Also mich anspornen, reizt euch zur Liebe. Weißt du, das ist so Grenzbereich. Wir wandern immer so im Grenzbereich. In allem, was wir tun, auch als Christen. Und wir müssen lernen, in Grenzbereiche, manchmal überkreuzt sich das, manchmal überschneidet sich das, was wir tun. Und es ist sehr fraglich, wie es das geschieht. Aber du musst wissen, ich bin immer im Zentrum seines Willens. Und wenn du im Zentrum seines Willens bist und wenn du deine Tür beachtest und du den inneren Frieden hast, den lass rein. Ich werde schon öfters beim Sekretariat, KGB oder sonst wo hingeraten, wenn ich mich nicht vom Heiligen Geist hätte leiten lassen. Denen gibt es eine Bibel, drüben im Osten. Und erst wenn ich so das Gefühl hatte, ja, hier. Und manchmal kamen Leute, die haben mich um die Bibel angebettelt. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich soll ihnen eine Bibel geben. Das waren Verräter. Und die haben nur darauf gewartet, dass ich ihnen die Bibel gebe. Und im nächsten Augenblick wären die dann gleich mit der Polizei gekommen und mich ins Gefängnis abgeführt. So, ich musste den inneren Auftrag haben, was ich tue. Selbst das Wort Gottes, wo so kostbar ist und so wertvoll ist, das kannst du auch nicht jedem Hinz und Kunst geben. Du musst wissen, in wessen Hände du das legst. Auch das, was Gott dir anvertraut hat, in wessen Hände du das legst. Und wir haben auch, als wir in Russland waren, jetzt auch gebetet. Mit Gerhard, wir haben gesagt, wir müssen beten und fragen Gott, wem sollen wir was geben von den Umschlägen, die wir hier mitgenommen haben von der Gemeinde. Und wir haben wirklich Gott gefragt und einfach nicht jedem, weißt du, die haben schon die Hand ausgestreckt und erwartet, aber wir haben nicht die Freiheit gehabt, jemand zu geben, weil jemand die Hand ausstreckt. Eine ausgestreckte Hand ist noch nicht, sagt uns noch nicht, dass wir es geben sollen. Das gilt auch jetzt, wenn Spendenaktionen kommen, Sammelaktionen kommen. Wir müssen auch da sehr kritisch werden und sagen, wem gebe ich was, wie und wie viel? Wer passt an deiner Tür auf? Du stehst an der Tür. Deshalb ist, Herr, ich möchte Pförtner in deinem Hause sein. Dieses Pförtnerdienst, diese Pförtnerarbeit ist eine ganz wichtige Arbeit für dein geistliches Leben. Ich denke, ich habe jetzt genug gesagt. Wir wollen beten. Lass uns aufstehen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Verantwortung gegeben hast über uns selbst. Und Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und wir wollen wirklich diese Frucht des Heiligen Geistes in unserem Leben erfahren und ausüben und diese Frucht wirklich reifen lassen in uns, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass ich das darf hier in dieser Gemeinde, Herr, dass ich die Geschwister zur Mündigkeit und geistlicher Reife führen darf. Und Herr, ich möchte einfach, dass dein Volk hier am Leopoldplatz wirklich ein geistlich reifes Volk ist, dass es weiß, was links und rechts ist, was oben und unten ist, was richtig und falsch ist, Herr, dass sie die Gabe der Geisterunterscheidung haben, die Geister prüfen können und dass sie nicht auf jedem Schleim reinfallen, jedes Angebot oder Überangebot hereinfallen und nicht nur Lücken füllen und Lückenbüßer sind, sondern Herr Jesus, wirklich den Platz ausfüllen, den du in ihrem Leben ihnen bestimmt hast. Und ich danke dir, dass wir Pförtner sein dürfen und dass wir unser Haus sehr gut bewachen und dass wir viele Türen haben, bevor die Leute überhaupt zu uns kommen. So viele Kriterien, kritische Punkte haben, Herr, diese Tür und diese Tür, Innentür und Außentür, Herr, dass wir wirklich wissen, wen und was wir reinlassen dürfen in unser Leben und was nicht, Herr. Denn unser Leben soll ein Heiligtum sein, dein Heiligtum. Unser Leib soll ein Tempel deines Heiligen Geistes sein. Da kann nicht alles drin sein. Und Herr, du hast den Tempel gereinigt und vielleicht müssen wir heute Morgen unser Tempel reinigen, die Peitsche nehmen und die Wechsler und die ganzen Händler austreiben und einfach den ganzen Laden dicht machen in unserem Leben und dann wieder ganz von vorne anfangen. Vielleicht sind wir verdorben und verführt durch Esoterik, New Age oder allen möglichen Aberglauben und Unglauben. Herr, und dass wir mal alles rausmachen, einen Großputz machen, eine geistliche Entrümpelung machen und dann ganz von vorne anfangen, unser Leben einzurichten. Du möchtest uns helfen heute Morgen, dass wir diese Predigt verstehen und diese Predigt auch praktisch umsetzen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Preis Gott. Die Zeit ist fortgeschritten. Wir singen noch ein Lied und möchten dann uns auf dem Nachhauseweg begeben. Gott möge uns schützen, denn wir wissen nicht, wie die Straßen sind, aber ich weiß, ihr habt alle einen Schutzengel, einen guten Engel. Der Engel Gottes wird mit euch gehen. So, wir wollen uns unter dem Schutz Gottes begeben.
Vater, in deine Hände befehlen wir unseren Tag. den ganzen Ablauf des Tages. Wir empfehlen uns dir an und Herr, deinem Schutz und deiner Führung und deiner Leitung. Nimm uns an die Hand und führe uns, Herr Jesus. Führe uns zu der geistlichen Reife. Wach du über unser Leben, Herr. Beschütze du uns und wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Herr, du möchtest uns Hinweise geben, Impulse geben von dir, worauf wir besonders zu achten haben in unserem Alltag, in unserem Leben, in der Praxis, draußen, im Geschäft, im Umgang mit anderen, Herr Jesus. Du zeigst es, worauf es wirklich ankommt, was die Hauptsache und Nebensache ist. Danke dafür. Amen.